Der Dancehall Podcast. Präsentiert vom Rhythm Magazin. Eine Quelle für Music, News, Knowledge und drumherum. Ein Dancehall Podcast. Der Dancehall Podcast.
But. Der baddeste Podcast Deutschlands. Der Dancehall Podcast ist back in seiner 21. Episode. Wir sind mitten im Oktober. Der Herbst hat uns eingenommen. Der Dancehall Podcast Episode 21 ist back. Und hier im Studio mit mir ist die fabelhafte Hannah und none other than Soundurna.
Hey Leute, yo.
Was geht?
Macht Herbst Spaß? Wie sieht's aus? Gut reingetuned in den Herbst?
Auf jeden Fall, ich bin richtig gut reingetuned und zwar erstmal in Urlaub.
Ach so, du hast ja erstmal eine Sommerpause gemacht im Herbst.
Das war auf jeden Fall wichtig. Ja, da konnte ich noch ein bisschen die graue Regenzeit von mir lassen. Ja, das war nice.
Und Hannah, hat es in Köln heute geregnet?
Es war richtig beschissen, das Wetter. Aber Erik, ich freue mich, wenn du eine gute Zeit hattest und hier zum Thema im Herbst ankommen. Also, naja, das politische Klima und die Gesamtsituation ist ja ein bisschen Depri. Aber lass uns heute versuchen, ein bisschen
karibische Positivity
durch
die Mikrofone zu sprühen.
Im Herbst, da helfen nur Herbs.
Apropos aber hier karibische Positivity und unsere Lieblingsinsel, da ist gerade wieder ein richtig krasser Sturm im Anflug. Mhm. Und also fingers crossed, dass es nicht so beschissen unsere aller Lieblingsinsel hittet.
Ja, am besten gar keine, ne?
Ja, ach so, ich wollte damit nicht sagen, andere Inseln schon, aber ich habe jetzt nur heute nachgelesen, dass es sich da auf Jamaika zubewegt. Aber klar, bitte einfach generell so wenig Schaden wie möglich.
Mhm. Ja, klar, diese Extremwetterereignisse haben wir gelernt, werden immer krasser, werden immer intensiver und vor allem häufiger. Also ich glaube, das kann man einfach aus der persönlichen Lebenserfahrung schon sagen, dass das zugenommen hat wie nichts anderes. So. Also man weiß es ja noch, die letzten und es jährt sich quasi.
Es häuft sich. Ja, wobei, also genau, es häuft sich, aber es gab ja auch in den 80ern und so schon mal krasse Stürme. Es ist einfach, ja, beschissen. Hurricane Season ist einfach immer ein bisschen dangerous.
So. Es ist beschissen. Ich würde auch sagen, der Hurricane, der passt gar nicht so gut ins Stadtbild von Kingston, muss ich sagen.
Ich bin deiner Meinung.
Vielleicht sollte er sich verpissen aus Jamaika.
Ja.
Vielleicht brauchen die einfach Friedrich Merz als Kanzler, der dann den Hurricane abschiebt. Ganz einfach.
So finde ich es auch am besten.
Ja, nicht die Gründe eruieren, nicht die Folgen eruieren, sondern einfach weg damit.
Not too deep, ja. Vielleicht, auf jeden Fall, ey.
Vielleicht wird es ihm so Spaß machen, unserem Fotzen Fritz.
gut jetzt. Schluss mit dem.
Schluss mit dem.
Ich wollte
in
erzählen.
Der, Episode 21 im Oktober, jetzt gerade im Intro gehört. Wir sind powered by Rhythm Magazine. Und Schande über unser Haupt, in der Jubiläumsfolge Episode 20 haben wir die neue Rhythm nicht angeteasert. Nee. Und deswegen kommt jetzt die eindeutige Kaufempfehlung. Habt ihr kein Abo, dann geht an das Kiosk eurer Wahl, wo ihr eure Papes und eure Filters immer kauft und kauft euch die Rhythm. Es ist wieder ein fantastisches Heft geworden und sehr unterstützenswert nach wie vor das zentrale Organ der deutschen Szene, in der aber unter anderem ein Artikel von unserem guten Kumpel DJ Triplett drin war, der, muss ich sagen, nicht so wirklich ein gutes Haar an der deutschen Szene, vor allem an der deutschen Dancehall-Szene gelassen hat. So. Aber
trotzdem war es ein sehr guter Artikel.
Es war ein sehr guter Artikel. Ich finde
Big
auch,
Up Triplett.
Er hat es gut geschrieben. Naja, ich muss aber schon sagen, dass ich über den Inhalt erstaunt war, überrascht. Also das ist ja auch schon mal sehr gut, dass man beim Lesen so einen Aha-Moment hat oder so einen Nachdenkmoment hat. Was sagt ihr dazu? Sagt ihr erstmal eure Meinung? Beziehungsweise magst du mal kurz zusammenfassen? Nee, lest euch selber durch. Alle Podcasts da draußen. Durch.
Die deutsche Dance-Szene ist am Arsch. Kurz zusammengefasst.
Die Rhythm und lest den Artikel Outside Life, The Death of the German Soundboy. Also wie gesagt, konkret auf die deutsche Soundboy-Szene bezogen. Text von Paul Reitz. Und ja, es geht, wie die Subline sagt, The Death of the German Soundboy, um quasi das Ende einer Ära, was wir hier im Podcast auch schon super oft durchgetalkt haben. Also Thema, die Dances lassen an BesucherInnen zu wünschen übrig, die Partys finden gar nicht mehr erst statt, es gibt keine neuen Player, es dreht sich irgendwie alles im Kreis. Und aber auch long story short, mein erstes Fazit schon, unsere Episode Gatekeepers macht Platz für neue Talente, würde doch komplett in dieses Horn blasen, oder?
Ja, da bin ich dabei. Schön ist auch, dass gleich gegenüber Romana vorgestellt wird, um der Culture neuen Wind zu geben. Das fand ich auch interessant zusammengebosst. Und die Rhythm, die hat mir echt gefallen. Ich hatte die im Urlaub mit und habe mich da auch echt inspirieren lassen. Also ich habe über die Vinyl Thursdays gelesen in Berlin. Geil. War jemand von euch dort schon?
Nee.
Also in Berlin nicht, aber
Du warst in Jamaica gewesen. Ja, ja, klar. Ne? Da, wo das herkommt. Aber es hat mich halt auch echt als alter Mann sehr inspiriert, der noch ein ganz paar 7 Inches im Regal stehen hat, die da seit 10 Jahren einstauben.
Hast du auch so Foundation und so, Erik?
Ja, habe ich auch. Ich habe so Studio One und dies und das. Ne? Also ich liebe den Scheiß schon so irgendwie. Und nach einer gewissen Zeit ist das dann auch wieder interessant, und ich habe tatsächlich gleich in Leipzig überlegt, wo könnte man sowas einfach so aufziehen, so ganz so richtig alternativ und nochmal so richtig in die Schiene hat man halt auch manchmal Bock. Und vor allen Dingen zu einer Zeit, die für alte Männer gut ist, so Afterwork-mäßig, so 18 bis 22 Uhr oder so. Naja, mal gucken, was geht.
Ja, spannend. Ich war zum Beispiel letzten Samstag endlich mal wieder auf der Gas unterwegs, und zwar hier auf dem lokalen Dub Dance, wo auch Vinyl Only ist. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was mit mir los war. Irgendwie habe ich es an diesem Tag körperlich nicht so wirklich gepackt. Der Bass hat mich tatsächlich so dermaßen weggeblasen, dass es mich körperlich geschickt hat, dass es mich körperlich, sage ich mal, fast so ein bisschen aus der Fassung gebracht hat. Also das war dann wie so ein bisschen wackelig. Das war dann wie so ein bisschen hibbelig irgendwie, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe tatsächlich. Und ich dachte,
oder hast du zu viel rumgetrunken?
Oh oh.
Oder der Bass war zu krass.
Also das war Big Ups an die Jungs, habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Brothers Sound System aus Straßburg, Frankreich, sind mit dem eigenen handgecrafteten Sound System gekommen. Und das war mächtig auf jeden Fall. Es sah wunderschön aus, also so mit Holzverzierungen drin und so. Die haben sich wirklich, wirklich Mühe gegeben. Und aber im Vergleich zu dem Soundsystem, das sonst da immer rumsteht, war es sehr viel basslastiger. Und wie gesagt, ich konnte es fast nicht genießen, weil es mir echt ein bisschen zu hart war. Und da dachte ich auch, oh, fuck man, ich liebe das doch normalerweise, was ist los mit mir? Aber ja, das ist auf jeden Fall super cool, Erik, und ich unterstütze dein Vorhaben, da sowas zu machen. Es gibt da sicherlich auch Menschen in Leipzig, die Soundsystems haben. Die springen dir da sofort zur Seite.
Auf jeden Fall. Also ich mal gucken. Also ich habe schon meine Fühler so ein bisschen ausgestreckt in die alternative Szene. Mal schauen, was passiert.
Updated.
Ja. Ja. Genau. Ansonsten war, also die Rhythm, die ist echt interessant. Ich kann nur mehr sagen, die kann man sich reinziehen. Der Flo hat einen schönen Artikel über Alberosi geschrieben. Big up Flo.
Big up Flow, immer noch in Elternzeit, deswegen lassen wir ihm heute auch nochmal seine Ruhe. Big up Father Flow.
Ja, Mann.
Und ja, wie gesagt, sämtliche anderen Artikel auch natürlich lesenswert, und Romana ist vielleicht gerade so eine Kandidatin, die wir auch mal hier gerne im Podcast vielleicht das eine oder andere fragen würden, oder?
Wäre ja, auch voll. Mal
interessant.
Bin ich auch voll dabei.
Die neuen Talente, die endlich Platz haben, jetzt wo die Gatekeepers Platz gemacht haben, weil wir es ihnen gesagt haben.
So.
So nämlich. Oh gosh. Oh gosh. Ja, und dann gab es natürlich, das ist auch die eigentlich die erste Seite in der, oder nach dem Intro ist gleich, darüber haben wir auch gesprochen, kommt nochmal ein Nachruf, ein schöner Text über Pioneer, Leander Top. Rest in Peace nochmal von unserer Seite, hatten wir schon zum Thema. Und leider auch eine richtig traurige Nachricht. Im Urlaub hat es mich da krass erwischt, auf jeden Fall. Wer sie kennt, vor 10 Jahren ausgewandert nach Trinidad Tobago, ist die Mika Ragua auch leider verstorben aufgrund von einer Krankheit, gerade erst 40 geworden, und das ist im Nachhinein sehr tragisch, und das muss man auf jeden Fall erwähnen. Genau. Ja.
Auf jeden Fall. Herzliches Beileid an alle Hinterbliebenen, an die Familie, an den Freundeskreis, an alle, die sie gekannt haben. Auf jeden Fall rest in peace, und auch sie und ihr Wirken, ich würde auch mal sagen, ihr frühes Wirken, wenn ich das so ausdrücken darf, kann, glaube ich, auch nicht zu gering geschätzt werden, weil die war selbst bei uns im Kaff unten in Oberschwaben, war die schon, als wir irgendwelche 17 oder 18 waren. Da hat ein Kumpel von mir, hat auch damals schon so die ersten Partys veranstaltet. Hinten draußen irgendwo, illegalerweise halt in der Scheune von irgendeinem Onkel oder so. Und er halt, wie wir alle, Reggae-Dancehall-Fanatik, hatte aber auch seine Fühler damals schon zu Soca ausgestreckt und hat so halt über Internet und, keine Ahnung, StudiVZ damals wahrscheinlich halt Nicaragua kennengelernt und hat die dann halt tatsächlich hier, die hat, war sie in Leipzig ansässig, ne?
Oder? Genau, die war Leipzig beziehungsweise Halle.
Halle an der Saale, genau.
Genau.
Ja, stimmt.
Die war ja auch, mit dem Sensi zusammen und so. Und das ist so crazy.
Ja, und genau, dann ist sie halt tatsächlich da von all the way von Halle nach uns, nach Einhard runtergefetzt und hat da einen Abend gezockt mit uns. Und das war auf jeden Fall halt, das war mega damals. Also das war halt quasi komplett unsere Anfangszeiten, alles ganz frisch. Und wir dachten halt so, sie so Vollprofi, weil die
ja halt schon Powerfrau so.
Eben voll im Saft drin war, und man dachte
schon. Übrigens halt, zu der Zeit auch Frauen, ne? Das muss man auch sagen, jetzt wo wir gerade beim Thema waren, so.
Genau, das wollte ich sagen, mit halt ihrem Early Wirken und so, also das fand ich schon immer beeindruckend, wie sie so ihr eigenes Ding gemacht hat. Wirklich.
Ja.
Ja, und auch spannend, dass sie dann jetzt dann halt komplett nach Trinidad ausgewandert ist, um da wirklich ihrer Passion zu folgen. Und jetzt dieses spontane, beziehungsweise in dem Fall, wenn eine Krankheit vorausgegangen ist, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht, aber trotzdem ihr Ableben dann umso tragischer, wirklich. Ja.
Und irgendwie dieses Jahr ist es echt mega tragisch, was die deutsche Dancehall-Szene, was da abgeht irgendwie. Und ich habe tatsächlich jetzt manchmal mehr Soundboys auf so Beerdigung oder Trauerfeiern irgendwie zusammen gesehen als irgendwie auf dem Dance, so, ne? Und da haben wir auch gequatscht und haben uns auch drüber unterhalten, so, Leute, lass uns einmal im Jahr einen Link abmachen irgendwie, wo man sich auch mal so sieht, und es kann nicht sein, dass man sich jetzt irgendwie zweimal hintereinander irgendwie nur bei solchen Memorial-Events irgendwie trifft, so.
Oh gosh, word.
Ja.
Give thanks for life. Wir bleiben positiv und auf jeden Fall finden uns zu schönen Anlässen ein.
Genau.
Und machen mit unserem Podcast weiter, um euch vielleicht ein paar positive Vibes durch eure Speakers zu bringen. Bevor wir weitergehen zu unserer aller Herzkategorie Passa Passa, um uns auf die neuesten Trends und Happenings in Jamaika einzulassen, vielleicht ein ganz kurzer Gedanke. Beim letzten Podcast ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe einen Fakt falsch dargestellt. Entschuldige mich da in aller Form für. Ich wurde allerdings direkt auch von Hannah korrigiert. Es ist aber schon so, dass bei uns jetzt Fehler passieren. Also plump gesagt. Es ist durchaus so, dass wir uns auf diese Sendung dezidiert vorbereiten. Jeder von uns steckt da Freizeit rein, jeder von uns steckt da Herzblut und Passion rein. Und aber auch trotzdem dann noch können Fehler passieren. Ich würde jetzt mal mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, wir verstehen uns jetzt nicht als das überjournalistischste Medium und haben jetzt nicht das Selbstverständnis, JournalistInnen zu sein und oder beziehungsweise auch professionell davon zu leben oder dass wir da irgendwie Kohle oder eine Profession verfolgen. Nee, das ist, wir sind der Dancehall-Podcast aus der Szene, für die Szene, für euch. Wir versuchen euch auf dem Laufenden zu halten, falls ihr da draußen nicht die Zeit habt, euch durch den Jamaican Gleaner und durch dancehallmac.com durchzustöbern. Wir machen es für euch, versuchen für euch die relevanten Passa-Passa-News rauszufiltern und euch zu transmittieren. Falls da ein Fehler passiert, seht uns nach. Wenn ihr allerdings kollaborieren wollt, seid ihr allerherzlichst eingeladen. Schreibt uns in die Comments, schreibt uns in die DMs, was wollt ihr wissen von uns, was haben wir verpasst vor allem oder wollt ihr mal mitsprechen, dann seid ihr ganz herzlich eingeladen hier im Dancehall Podcast. Sei es drum, wir sind für euch da.
Ja. Yeah.
Auch wenn wir manchmal ein bisschen Scheiße lauern.
Word, aber das muss auch sein. Word. Tschu, tschu, tschu.
Und unsere Motivation ist natürlich am Start. Wir delivern zuverlässig jeden Monat und hoffen, dass es euch gefällt. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Alle Podclats da draußen, das ist der Podcast 21. Der Dancehall Podcast 21.
Yeah, yeah.
Let's get it on. Passa, passa.
Der Dancehall Podcast. Passa, passa.
Jippa, es ist Oktober und es ist offiziell Chronics Month.
Juhu.
Yes or no, Hannah? Yes or no?
Doch, 100%. Also das war ja wohl ein Paukenschlag für die Reggae-Szene diesen Monat. Ich weiß, also ich kann es gar nicht so richtig, also wenn ich jetzt, seht ihr, jetzt komme ich voll ins Stottern, weil ich immer noch so verwirrt bin, weil es bei Reggaeville nur stand ja hier, es wird wohl ein neues Album geben. Und ich war so, wow. Und auf einmal war dann, ach, das gibt's morgen, weil das war halt, ja. Also Chronics hat am 10.10. Geburtstag und dann hat das auch am 10.10. gedroppt und es war auf einmal da und es wurde dann nicht angekündigt.
Ich meine, wie schnell ging das auch? Also das war tatsächlich halt der Flo hat in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt, was war denn das für eine Promo-Vorlaufzeit? So ein Tag oder zwei Tage? Chronics postet, yo, ich droppe zum Geburtstag mein Album und das war halt übermorgen dann quasi. Und alle so, what?
Okay.
Ja, so ungefähr war's. Und das ist, also für mich ist es ja ein Traum. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Ich hoffe, ihr habt reingehört.
Also selbstverständlichst. Ich meine, um das ein bisschen einzuordnen, Chronology, sein outstanding Überalbum, wo halt er quasi Millions von Fans worldwide gewonnen hat, was ja jetzt immer noch wahrscheinlich hoch und runter gepumpt wird von seinen Hardcore-Fans. Chronology kam 2017 raus. Jetzt 2025, 8 Jahre später, legt Chronics nach. Wir haben schon hier und da im Podcast drüber gesprochen, haben schon hier und da auch die Gründe, die wir wissen, die uns zu Ohren gekommen sind, die er selber verlauten hat lassen, die Rumors waren, die Spekulationen waren, mit euch geteilt. Und dann ist es dieses Jahr tatsächlich wieder ein bisschen lebhafter geworden um ihn. Er wurde auf der einen oder anderen Show gesehen, hat sogar hier auf der einen oder anderen Show performt. Wie wir jetzt wissen, Lyrics aus seinem neuen Album. Zum Beispiel diese eine Show, wo wir hier auch erwähnt haben, wo wir noch so gefeixt haben. Ja, Kelisa fand's nicht so geil. Die hat so ein bisschen hat so ein bisschen in wütendes Gesicht gemacht, so von wegen, nee, Krondada, nee, lass mal. Und nee, das war tatsächlich die Works, die er halt quasi angeteasert hat, weil er kann natürlich davon ausgehen, dass wenn er auf die Bühne steht und nach etlichen Jahren endlich mal wieder ein bisschen so mitperformt. Auch wenn es so leger war, auch wenn es so locker war und auf komplett random Rhythms gedroppt wurde, konnte er davon ausgehen, dass es millionenfach durch Social Media geht und dass die Leute wissen, wenn er was bringt, dann hat es Substanz. Und zwar tatsächlich Lyrics, unter anderem von dem Song Market. Und ja, war auf jeden Fall damals schon ein nicer Auftritt. Jetzt am 10.10. ist es tatsächlich passiert. Nach 8 Jahren droppt Chronix sein Album Exile. Ihr beide, wie fandet ihr es?
Also ich muss sagen, ich habe echt, also ich war schon überrascht, weil es, wie habe ich es denn gesagt, also weil es ist, es klingt halt weniger mainstreamig als Chronology, wenn man in diesem Reggae-Universum überhaupt vom Mainstream reden kann, also ihr wisst, was ich meine, und halt sehr, sehr ruhig, also klar war ja, dass es ein Roots-Album wird, aber dass es halt so rootsy wird, aber mir gefällt es halt richtig gut. Ich kann nicht mal so konkret auf ein oder zwei Titel gehen, weil ich es halt, ich finde wirklich eigentlich jeden Song so voll das Meisterwerk in sich. Ich weiß nicht.
Bin ich voll bei dir auf jeden Fall. Das ist auch irgendwie wie aus einem Guss. Das passt alles sehr gut zusammen. Ich fand, das kann man sich super nice anhören. Also die Rhythms sind super rootsig, aber auch, also ich mag das auch. Und genau, und die Melodien und so, das passt alles so, es ist halt Chronix so.
Und es ist krass, dass da manche Tunes einfach 7 Minuten lang sind.
Ach,
ich hab auf TikTok auch echt, da gab es 1, 2, 3, also nagelt mich nicht auf die Anzahl fest, aber auch so kritischere Stimmen und Leute, die so meinen, was hat er denn dann da, also jetzt so Zitat, so dahin gerotzt und voll underproduced so, aber ich glaube, die Mehrheit war auch sehr begeistert und ich glaube, wer das nicht so fühlt, ist, ich will ja jetzt nichts unterstellen, weil
es ist kein Reggae-Fan. Der ist kein Reggae-Fan.
Nein, es ist ja auch voll Geschmackssache, aber es sind halt, also mir haben ein paar Leute gesagt, dass es sie voll an so 70er Jahre Bob Marley erinnert und wenn du es halt so, das hat Flo ja auch in unsere Gruppe geschrieben, wenn es ist halt analoger Sound und das sind halt nicht mehr so unsere Hörgewohnheiten jetzt, also
voll.
so würde ich es jetzt eher erklären, aber für mich war das so voll erfrischend, weil ich habe das auch bei mir in die Insta-Story geschrieben. Ich bin ja 2018, 2019 so mehrmals 2, 3 Monate auf Jamaica gewesen. Und da war Reggae Month echt nochmal ganz anders als jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als ich im Februar da war. Also da waren auch krasse Veranstaltungen. Oder jetzt so eine Veranstaltung wie Cartel. Aber das ist halt alles jetzt sehr Dancehall geleadet. Oh Gott, wie also so geführt. Und das war halt echt vor ein paar Jahren noch anders. Da gab es halt so viele krasse Reggae-Shows und das ist nicht mehr so doll so. Und das Album, wenn ich das so anhöre, das hat mir wieder so diesen Reggae-Fokus gegeben. Und ich meine, ihr wisst ja, ich war dieses Jahr auf Trinidad, ich höre jetzt Soca, ich höre generell auch viel Dancehall, aber dieses Album hat mir wieder so wirklich so einen inneren Reggae-Frieden gegeben.
Das erdet einen irgendwie, ne? Der Sound, man hört es so, ja, das man macht gut. Das an und es erdet einen und man denkt sich so, ne, das ist irgendwie das, was Reggae irgendwie macht. So, ne? Das ist nicht so, so flach elektronisch produziert, irgendwie ein paar Offbeats und dann so eine komische, sinnlose Bassline, ein paar kleine Drums, sondern das ist mächtig so.
Voll, nice. Ich freue mich richtig drauf, das hoffentlich bald live zu sehen, wo auch immer.
Ja, wir werden, glaube ich, hier in unserem Dreiergespann keine kontroverse Meinung dazu jetzt feststellen können.
Nee.
Ich finde es auch hervorragend, wirklich. Ich habe es jetzt auch schon, keine Ahnung, 10-mal plus gehört. Aber ich habe das auch festgestellt, Hanna, dass ganz viele kontroverse Meinungen waren und auch unter anderem vernichtender Meinungen. Also die dann
vernichtend sogar, okay.
Ja, ich meine, selbst bei uns, Big Up Mark Mangotree, warst schon lange nicht mehr hier vom Mikrofon. Du findest ja generell eh alles scheiße, aber er hat auch gleich geschrieben, whack.
Echt,
und
hat er?
Aus der Soundboy-Szene selbst waren schon auch viele, die das kritisiert haben. Wo dann auch zum Beispiel so kleinere Diskussionen aufgekommen sind. Ich bin ja immer noch ganz gern auf Facebook manchmal hier und da am Lesen. Und da war eben auch einen Kommentar, dass das Chronics-Album super zu wünschen übrig lässt, dass es komplett die Erwartungen nicht erfüllt hat. Und unter anderem aber zum Beispiel Menschen wie Mike Soundwelly, Big Up Yourself Mike, das verteidigt hat. Ja, er findet es zeitlos gut und es erinnert ihn krass an zum Beispiel Bob Marley Exodus. Und da konnte ich voll relaten damit. So. Das konnte ich dann voll nachvollziehen. Da hatte ich mir davor jetzt noch nicht so krass Gedanken drüber gemacht. Und ist so, ja. Also wenn man halt so Bob Marleys Gesamtwerk anguckt und so, gibt es natürlich auch hier und da größere Hits. Aber Exodus so an sich als alleinstehendes Werk ist so auf jeden Fall Exile irgendwie ähnlich. Ich meine, wie krass ist Exile? Es hat 17 Tracks erstmal. Damit angefangen. Die Leute, die nennen Alben ab, keine Ahnung, 8 oder 10 Tracks. Und jetzt kommt Chronics nach 8 Jahren zurück mit einem 17-Track starken Album, was auf jeden Fall musikalisch richtig krass ist, was super versatile ist, wo voll in voll viele Richtungen man anknüpfen kann. Ich meine, sogar selbst musikalisch, klar, hat es einen Roots-Fokus, aber zum Beispiel Market. Wie würdet ihr Market, wenn ich das jetzt jemand bei mir auf Arbeit vorspielen würde, dann würde er nicht sagen, das ist Reggae oder Dancehall oder so. Market hat ja jetzt eher schon so einen, keine Ahnung, so einen Blues-Groove, so einen Folk-Blues-Groove irgendwie. Oder zum Beispiel, es ist I Know What You're Feeling, oder? Mit diesem Funk-Shuffle. Das ist halt einfach komplett funky. Oder ich weiß gerade nicht mehr, ist es...
Boah, ich kann es auch nicht. Ja. Ich kann die Songs noch nicht so gut auseinanderhören, weil ich habe das alles immer im Stück gehört. Mhm. Und deswegen kriege ich die Songs nicht so gut auseinander.
Das ist aber krass, ne? Auch heutzutage, dass man ein Album am Stück hört, das macht man auch kaum noch.
Genau, man hat da jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis abzuschalten oder zu skippen irgendwie. Auch wenn jetzt hier zum Beispiel am Schluss so Pain in Your Heart und solche Sachen, die sind ja dann halt natürlich schon fast so Singer-Songwriter-Style, so Folk-Style irgendwie, was jetzt dann keinen Offbeat hat und nichts, aber es ist trotzdem halt wunderschön anzuhören. Und auch im Internet gibt es zum Beispiel halt hier so Kommentare wie zum Beispiel Underuse of Harmonies, Vocals needed more treatment, Chronics Album good for background music while you working, painting or cooking. None of the songs stand out to me. So. Also klar, wenn du das jetzt als Fahrstuhlmusik klassifizieren willst, dann ja, that's your opinion, aber es ist halt durchaus viel mehr als das, so auf jeden Fall. Und voll, aber ganz aber viele Leute haben es natürlich halt auch verteidigt und haben gesagt, we needed this so bad und sagen, feels the music just rich and feel like real authentic Jamaican reggae music. So. Mhm.
Ja, das mit dem nicht outstanding kann ich so ein bisschen nachvollziehen, weil man es halt nicht hört, weil es musikalisch so rich ist, aber man hört es halt nicht und denkt sich, oh ja, das ist aber jetzt ein Number One Hit, weil unsere Hörgewohnheiten halt so anders sind. Aber wer das nicht wertschätzt, ich weiß nicht.
Ich würde das auch kurz nochmal relativieren wollen, auch wenn es da, wenn Marc zum Beispiel das irgendwie nicht fühlt, so, ne, es kann ja durchaus sein, dass auch Leute mit der Zeit irgendwann auch prinzipiell Reggae gerade nicht fühlen oder so. Ich hatte auch so meine Zeiten so. Da hat mich das nicht mehr so berührt. Und wann man so ein Album an den Kopf geschmissen bekommt, das ist ja auch immer die Frage und wie man das dann aufnimmt, so, aber oh. Ich habe das auf jeden Fall gefühlt.
Aber ich finde, ich will da auch nochmal ganz kurz einen Satz dazu zu verlieren, Hanna, was du jetzt aufgemacht hast, welches fast das mit den veränderten Hörgewohnheiten so. Vielleicht sind wir halt einfach auch nicht mehr ready für sowas Reales, für sowas Rootsiges, für sowas Authentisches. Wenn man klar seine Vergangenheit betrachtet, was halt sonst so zum Beispiel, was waren seine großen Hits? Smile Jamaica wurde von Silly Walks produziert, war ein Rhythm, den einfach viele Artists geweist haben, wo klar ist, der ist ganz geradlinig aufgebaut, so nach den Patterns, die man halt irgendwie braucht, nach den Patterns, die man gewohnt ist, nach den Patterns, die man vor allem auf dem Sound, auf dem Dance hört. Ja. Oder
Here Comes Trouble.
Here Comes Trouble, genau, solche Dinge halt einfach, die man auf dem Sound in Instant Forward halt irgendwie kriegt. Und so irgendwie dachte man, wird die Musik immer sein, so muss die Musik sein, dass es auf dem Dance in Forward gibt. Und schon während Corona haben wir uns halt dann alle irgendwie Gedanken gemacht, hey, nee, das kann nicht ewig so weitergehen. Also es ist nicht nur das Hecheln nach dem nächsten Forward, es ist nicht nur halt irgendwie das Hecheln nach dem nächsten Hype, sondern man braucht halt auch Substanz und man braucht halt auch Gehalt in der ganzen Szene. Und ich finde, Kron Dada hat es super eindrucksvoll unter Beweis gestellt mit Exile. If you haven't heard it yet, get used to it. Zieht's euch mal rein. Exile. Das neue Album von Chronix.
Yeah.
Absolute Hörempfehlung. Chronix, Weggefährtin, die damals mit ihm die ersten Schritte gemacht hat. Lila Eike, eine Akteurin, die auf jeden Fall in unserem Podcast auch super oft genannt wird, hat derzeit leider ein paar legale Problemchen nach einer Polizeikontrolle. Und zwar wurde sie am 24. Juli in Jamaica bei einer Polizeikontrolle angehalten, also wirklich eine komplett random, normale Polizeikontrolle, und ist dann wohl aufgefallen durch sehr rüpelhafte Ausdrucksweise und hat sich den Vollzugsbeamten der Exekutive etwas widersetzt und ist dann mit denen halt so quasi Auseinandersetzung geraten und wurde jetzt gecharged with indecent language, disorderly conduct and resisting arrest. Also sie hat sich dann auch der Verhaftung widerzogen mit einer weiblichen weiteren Person und wurden dann einfach direkt eingeknastet, kam aber natürlich halt das super geringfügiges Vergehen direkt wieder auf Bail, auf Kaution wieder raus. Also wurden gebailoutet und durften halt direkt wieder gehen. Und jetzt wurde diese Bail extended, also sie sind immer noch auf freiem Fuß, muss aber wieder antanzen, irgendwann Mitte November vor Gericht und muss sich nochmal verteidigen. So. Und was sagt Lila dazu? Mikian, Mafschur. War alles, was sie so gesagt hat. Keine Zeit, nee, ich komme nicht vor Gericht, ich habe eine Show. Ihr wurde aber unmissverständlich klar gemacht, dass wenn sie halt quasi, plädiert auf not guilty, und wenn sie auf not guilty plädiert, muss sie auf jeden Fall kommen, sonst kriegt sie Problem. Deswegen mal schauen, wie die Geschichte weitergeht.
Mensch, da haben die Girls richtig Trouble gemacht, ey.
Lila Eike vor Gericht.
Auf jeden Fall
Eike. Scheiße baut mit der Polizei. Wer auch in den News kam, und zwar letzte Woche, war none other than the Crown Prince of Reggae Music, Garnet Silk, wurde nämlich posthum mit dem Order of Distinction geehrt. Wir hatten den Order of Distinction schon öfters hier in der Show erwähnt, haben schon auch Likes wie Beanie Man und Bounty Killer zum Beispiel bekommen, haben wir auch berichtet, und zwar ja, wie könnte man das übersetzen? Ich glaube, da braucht keine Übersetzung. Halt einfach herausstechende Persönlichkeiten so. Und dieses Mal war eine ganze Latte an Menschen geehrt, die sich halt durch in der Musik bewährt haben und die diesen Order of Distinction für ihre musikalischen Errungenschaften bekommen haben. Also Garnet Silk zusammen mit 8 anderen Menschen, wie zum Beispiel King Jammy, Lloyd James. Also klar, wenn es der Mann nicht verdient hat, wer sonst?
Ja.
Oder Cleavy von Steely und Cleavy, wobei ich mich natürlich frage, warum hat Steely keinen bekommen? Oder hat er schon einen bekommen? Oder solche richtig alten Hasen wie Count Owen. Heißt Franklin Owen. Count Owen, ich weiß nicht, ob das überhaupt euch was sagt. Klar, die Menschen, die richtig Foundation und Ska und so weiter da bewandert sind, die kommen um Count Owen nicht rum. Ist auf jeden Fall in den Mentor-Years schon, also vor Ska, als es überhaupt erst noch Mentor gab, war Count Owen schon aktiv. Der Mann ist mittlerweile 92. Ich musste aufgrund dieser Nachricht extra nochmal nachdenken, was Count Owen mittlerweile so macht. Und ja, erst zu seinem 90er war da eine kleine Reportage, dass es ihm gut geht, erst bei bester Gesundheit und so weiter und freut sich des Lebens. Und genau, auch er hat jetzt diesen Order of Distinction bekommen, mit aber zum Beispiel auch einer zeitgenössischen Reggae-Künstlerin Etana. Da dachte ich mir auch, krass, wie passt jetzt das irgendwie so zusammen? Und
das ist echt eine gute Zusammenstellung.
Und ist Etana so krass, dass habe ich da irgendwie was verpasst? Warum? Aber ich fand es natürlich schön, hat mich gefreut, für sie. Und da ist mir brandheiß eingefallen, dass das aktuelle Etana-Album in unserem letzten Podcast auch nicht vorgestellt wurde. Ist auch ein bisschen spezielleres, aber ich will es trotzdem kurz erwähnen für alle Dub-Lovers da draußen. Etana hat ein Album Dub-Klad rausgebracht. Also vielleicht wollen unsere Podclads mal Dubclad hören. Das sind 12 von ihren berühmtesten Songs, würde ich mal sagen, in einer Dub-Version. Und in einer Classical Fashion and Style, in einer Classical Dub Fashion and Style mit, keine Ahnung, ihr wisst's, mit fetten Echos, mit fetten Reverbs und sehr gesangsminimalistisch so, aber trotzdem super, super geil produziert. Also ist auf jeden Fall eine Hörempfehlung von mir, Etanas neues Album Dubclad.
Nice. Ja, wo du hier gerade den Leuten gratulierst, die den Order? Sage ich das gerade richtig? Also die diese Auszeichnung bekommen haben. Diese Woche waren auch noch zwei, was soll man sagen, Glückspilze und auf jeden Fall Menschen, denen man gratulieren kann, nämlich Sizzler und Mavado. Sizzler hat jetzt 30 Jahre Bühnenpräsenz gefeiert. Diese Woche jetzt am Sonntag ganz, ganz big in Kingston. Also es haben sich natürlich wieder alle mit Rang und Namen die Klinke in die Hand gegeben. Romaine Virgo, Christopher Martin, I, Wayne Bugle, Fanta Moja, Beanie Man, Sizzler, Sprugger Benz, Bounty Killer und noch viele mehr. Und da würde ich sagen, wir sagen auch Glückwunsch Sizzler zu 30 Jahre.
Happy Anniversary.
Yeah. Ja, 30 Jahre Bühnenpräsenz und ja, was mir gar nicht so klar war, aber das hast du, Felbe, glaube ich, dazu geschrieben. Der ist erst 49. Mhm. Das heißt, da hat er auch früh angefangen.
Fand ich auch spannend. Er hat auf jeden Fall auch jetzt, sagen wir mal so, noch a long way to go. Er hat noch viele Jahre vor sich, um gute Musik zu releasen. So.
Ja, voll. Und der zweite Mensch ist Mavado. Weil Mavado ist nach 8 Jahren das erste Mal wieder in Jamaica gewesen. Habt ihr es auf Instagram auch gesehen, wie er eine Kokosnuss geschlürft hat? Habe ich ein Foto von gesehen. Nee,
das habe ich nicht gesehen.
Ja, ich Instagram weiß nicht, dass... ja, also er war wieder da und alle so, ja, hier, Gulligard ist wieder da. Und er hat auch direkt angekündigt, jetzt am 27.12. ein fettes Konzert zu machen. Ist nicht ganz wie letztes Jahr New Year's Eve von Cartel, aber naja, 4 Tage Unterschied. Also es scheint jetzt ein Ding zu sein. Mhm. Aber es sind noch keine anderen Artists announced.
Okay, ja, krass. Es verspricht auf jeden Fall big zu werden.
Mal sehen. Also die Tickets gingen heute schon online und sind von $66 für hier General Admission bis 250 für Ultra Ultra VIP. Wo allerdings auch Getränke inklusive sein sollen, aber auf der Seite stehen noch nicht so viele Details dazu. Also.
Und ich habe es überhört. Wo soll das stattfinden?
Plantation Cove in St. Anne. Also bei Ochi.
Mhm. Und ist das
genau, auch so, ist nicht so in Kingston, das vielleicht.
Und ist das auch so eine riesen Venue? Oder weil ich denke,
ja, jetzt das wieder, ist, wo also immer Rebel Salute stattgefunden hat. Ah, okay. Oder statt, weiß nicht, ob es da gerade noch stattfindet, ist jetzt nicht mehr so groß. Aber und hier das Neujahreskonzert von Barris und Buju. Okay. Das ist ein richtig recht großes Venue. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt so viele wie das National Stadium beherbergen kann. Es ist jetzt auch noch nicht ausverkauft direkt, was ja bei Cartel kurz danach quasi war. Mhm. Wobei danach ja wieder ganz viele Tickets in den Verkauf gingen, wo ich immer noch vermute, dass sie erstmal nur eine Ticket-Batch irgendwie rausgelassen haben, um dann zu sagen, oh, hier, ausverkauft. Mhm. Ja. Weil am Ende gab es ja echt noch lange Tickets.
Ja, weil das war jetzt in der letzten Zeit immer diese großen Venues, das war schon beeindruckend. Also das fand ich nice für Reggae und Dancehall.
Also der jetzt das nämlich macht mit Mavado, das habe ich vorhin noch gelesen, der ist, der Promoter hat auch diese Barclays Arena Shows mit von, wer war es? Idonia und Beanie, glaube ich, in London, jetzt sage ich es auch schon, in New York gemacht. So.
Okay.
Ja, aber auf jeden Fall spannend, weil Mavado war 8 Jahre nicht auf Jamaica und ich habe auch so ein paar Sachen gelesen, der hatte irgendwie so einen halben Haftbefehl wegen Körperverletzungen, aber das wurde jetzt fallen gelassen, aber es war auch nicht von einem richtigen Gericht. Mich hat mein Englisch und mein ChatGPT hat mich da leider verlassen. Wenn irgendwer da bessere Ahnung von hat, schreibt es uns gerne, warum der Galligot jetzt 8 Jahre nicht in seiner Heimat war.
Back.
Alright, ich wollte auch noch was erzählen. Ich wollte nämlich der Hanna erzählen, dass ich einen alten Bekannten, also ich habe nicht nur die Rhythm im Urlaub gelesen, sondern ich habe auch Podcasts gehört, aber ich habe, also ehrlich gesagt, habe ich den Podcast vorher noch nie gehört. Der ist aber ziemlich bekannt, aber auch umstritten. Aber weil diese Person da stattgefunden hat, habe ich gedacht, höre ich mir das mal an. Und zwar geht es um den Ungescripted Podcast. Habt ihr von dem schon gehört?
Mm-mm. Also ich habe mal wahrgenommen, noch nie reingehört.
Ist immer, also ne, der Typ macht immer so reißerische YouTube-Geschichten und dadurch kommt man dann so ein bisschen drauf. Und das ist, geht um Gott und die Welt und unterschiedlichste Personen sind, aber irgendwie aller Furzlang kommt auch mal so eine sehr schwierige Person in Richtung, das ist irgendwie rechtsextrem oder sind so komische Meinungen und die werden da halt einfach scheinbar so einfach gehen halt durch. Ne? Da darf halt scheinbar gesagt werden, was sonst nirgendwo in Deutschland gesagt werden darf. Ne? Ja. Wir haben ja keine Meinungsfreiheit so mäßig. Hotel
Matze.
Wie bitte?
Wie mittlerweile so ein bisschen bei Hotel Matze.
Tatsächlich hat der so Typ, die Stimme von dem, die klingt echt sehr ähnlich. Okay. Aber jedenfalls spricht er ganz entspannt und so, das ist alles okay, aber wie gesagt, ich habe es vorher noch nie, ich war immer so dran, habe gedacht, höre ich mir das mal an, so, weil ich finde sowas schon durchaus interessant. Naja, jedenfalls war am Ende Peter Fox da und da habe ich gedacht, okay, was...
Aber das ist krass, wenn der sonst so schwierige Leute
richtig,
da
richtig, richtig, und jetzt habe ich gedacht, okay, was macht jetzt Peter Fox? Ich mag Peter Fox, der gab so in letzter Zeit auch so Dokus wieder, der hat irgendwelche Projekte mit Jugendlichen und Musik und dies und das in Berlin und kostenloses Konzert und der hat immer so lustige Gedanken, aber die gehen dann auch nicht immer so auf, aber auf jeden Fall feiere ich Peter Fox seit Zeit und von früher, muss ich ehrlich sagen. Guilty. Jedenfalls
was für Guilty?
Ich feiere den so und der, also ich finde ihn
noch cool. Ich bin richtiger Peter Fox-Hool, als ob man sich dafür rechtfertigen
könnte. Gut, okay, ich wollte jetzt auch nicht in die, okay, gut, ist was aber anderes,
raus.
Auf jeden Fall als Culture Candela, da hätte ich jetzt Guilty wahrscheinlich sagen müssen, aber das ist ja auch nicht der Fall, ja. Die feiere ich auch nicht. So, auf jeden Fall war Peter Fox halt in diesem Format und hat da irgendwie 2,5 Stunden gesprochen und ich war im Flugzeug und konnte mir das reinziehen, so entspannt. Und da war sehr interessant, weil es ging halt so los, Peter Fox ist da, ich finde den cool, hat der Moderator da so erzählt, der findet den toll und so und würde halt gern von ihm was lernen. Der will halt immer irgendwie von Leuten was lernen und deren Meinung und wissen, okay, warum die so ticken, bla bla bla. So, ne? Und Peter Fox kommt rein und sagt so, na, ich will eigentlich gar nicht viel über Musik reden oder so. Ich wollte eigentlich eher deinen Podcast bitten kritisieren. So. Okay. So, weil ich finde das nicht cool, dass hier so eine Bühne und das immer so reißerisch und so eine Bühne hier für so ein schwurbelrechter Geschichten und so. Ne? Und dann haben die halt 2,5 Stunden über Gott und die Welt und Politik und rechts und links und oben und unten geredet. Und das war schon interessant. Und dann war mir auch klar, warum ich Peter Fox nach wie vor cool finde. So. Weil er Schön. Halt einfach so einer ist, der sich der Situation dann auch stellt und hat gesagt, ich habe mir hier ein bisschen was, ihr habt mich angefragt so, ich habe mir hier ein bisschen was von dir reingezogen, aber ich finde es irgendwie schwierig, warum du die Leute da so zu Wort kommen lässt und da auch nicht irgendwie mal einschreitest oder dann sagst, naja, aber wenn du am Anfang A sagst, dann kannst du jetzt nicht B sagen und das funktioniert.
Und was hat der dann gesagt?
Dann hat der sich natürlich versucht, hier und da so zu rechtfertigen, aber es war interessant, wie die beide einfach dann gesprochen. Er hat sich auch so ein bisschen einiges angenommen, aber der kann halt auch gut reden so. Und Peter Fox musste halt auch aufpassen, dass er da nicht zu viel du zeigefingermäßig macht. Also das war sehr, also ich fand das sehr spannend die ganze Zeit, das zu hören. Aber ich fand die Ansichten und auch was Peter Fox so vorhat, machen will oder was wäre wenn oder so, fand ich erstmal voll vertretbar und hört es euch mal selber an.
So, ja, der schön. Ist ein stabiler Typ. Ich pack's mal in die Insta-Story, die Tage.
Ja, und dann gerne auch mal in die Kommis oder so, wenn es da irgendwie kritische Sachen gibt. Und auch übrigens gerne schreibt mal oder macht mal unter die Spotify-Folge oder irgendwie bei Instagram, schreibt mal rein. Ich will mal wissen, wer das hört hier, wer unseren Podcast hört. Das würde mich mal wirklich interessieren. Alle, die das mal hören, jetzt gleich mal im Handy, habt ihr es auch im Telefon, schreibt mal bei Spotify drüber, ja, hier, ich höre es. So.
Das ist aber nicht Datenschutzordnung konform.
Das ist mir doch egal. Ich will das aber wissen. Weil,
Insta-Kommis.
Wer ist denn die Szene, die das hört? Oder,
ne? Flamme. Wir wollen Flamme sehen.
Genau, einfach nur Szene, die gerade am Sterben ist.
Flamme in den Chat, so. Genau. Ja,
das war's cool, dass von Peter mir. Fox sein Film für sinnvolle Sachen
ja. nutzt. So.
Fand ich gut.
Von Stadtbild.
Ach so, und dann, weil ihr vorhin so Alben nochmal vorgestellt habt, wir haben ja heute nicht so Kategorie, aber ich habe natürlich im Urlaub auch das Kibber-Album gepumpt. Und ich muss sagen,
mir EP, hat
das,
oder?
Nein,
Album. Sagt er, es ist ein Album?
Okay. Album, der macht
Weil sein. Es sind einfach 19 Tunes.
How you ja, but so.
Das ist EP mehr.
Das ist ein Album, da ist ein Intro, da sagt er, warum er das macht, dass er das geil findet. Das ist, dann sind mega Combinations, fand ich super. Ich weiß, Fäbe feiert das jetzt nicht so. Und wenn man den Sound auch nicht so feiert, wird man wahrscheinlich das ist vielleicht, das ist ein krasser Vergleich, wenn ich das jetzt bringe, aber es ist vielleicht wie beim Chronix-Album. Also wenn man
das nicht ein Feature-Gast gebracht.
Das stimmt. Na, wenn man Reggae prinzipiell feiert, dann kann man eigentlich das Chronix-Album nur lieben, meiner Meinung nach. Und wenn man Shutter
feiert,
dann ist das natürlich das Ding so. Und ich finde das auch, für mich kommt es auch respektvoll rüber, wie Kibber das macht mit den Artists. Aber
was heißt jetzt respektvoll? Die Frage wäre, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber die Frage ist ja, ob er auch irgendwie Producer aus Martinique hat, die ihm seine Beats bauen oder so, oder?
Okay, das geht natürlich einen Schritt weiter. Ich meine tatsächlich, dass irgendwie Barrington Levy, Bounty, Busy, dass die Dancehall-Artists da stattfinden, das finde ich eigentlich geil, so.
Vielleicht ist es gerade der richtige Moment, um die Überleitung zur nächsten Kategorie anzustarten. Und zwar unser heutiger Gast kennt sich auf jeden Fall mit dem Basehall-Movement sehr gut aus. Und ich bin gespannt, was er dazu zu sagen hat. Klar, Basehall-Erfolg ist nicht zu verleugnen. Und uns interessiert heute ein bisschen die, sage ich mal, Business-Sicht, die Booking-Sicht, die Sicht von Menschen, die da drin wirklich arbeiten, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, die internationale Touren organisieren, die Shows veranstalten, etc., etc. Und deswegen, without further ado, gehen wir weiter und heißen unseren Talk-Gast heute willkommen, und zwar in der Kategorie Talk the Things.
Der Dancehall-Podcast.
Yeah, der Dancehall Podcast Episode 21, und wir sind wieder back mit unserer Lieblingskategorie Talk the Things. Und heute wollen wir ein bisschen über die Hintergründe des Musikbusiness sprechen, und zwar mit jemand, der sehr viel Ahnung davon hat. Ich begrüße heute im Studio unseren Wegbegleiter Mo. Mo Ali, inner the building. Big up Mo. Hey.
Hallo zusammen, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich.
Sehr gerne. Wie geht's dir, Bruder?
Alles super. Alles gut. Wie geht's euch?
Ich würde auch sagen, sehr gut. Ja, wir haben es anfangs schon erwähnt. Die politische Stimmung ist scheiße. Ja. Herbst geht auch ein bisschen auf die Eier, aber wir machen das Beste draus. So.
Das Wetter ist beschissen. Gerade heute ist stürmisch gewesen ohne Ende.
Ja. Von wo sprichst du heute zu uns, Mo?
Ich bin genau gesagt aus Heinsberg. Das ist ein kleiner Ort zwischen Aachen und Mönchengladbach, direkt an der holländischen Grenze. Da haben wir unsere Einflüsse, die auch viel mit der Grenze zu tun haben.
Nice.
Aber bestimmt später.
Mo, das erste Mal hatten wir miteinander zu tun, als du uns Charlie Black nach Balingen geschickt hast. Wie kam es dazu, dass du Links zu Charlie Black hast? Ich will es halt ein bisschen anders machen. Ihr merkt, ich sage jetzt nicht, ja, stell dich mal vor und wer bist du und was machst du, sondern wir kommen da drauf, wir kommen da drauf. Wie kam es dazu, dass du Links zu Charlie hast?
Wir haben viel in Club, viele Veranstaltungen gemacht, und ich habe damals im einem Club in Holland gearbeitet als Resident DJ, und wir waren gleichzeitig auch Booker. Und da haben wir viele Bookings für den Club selber gemacht und sind in Kontakte mit anderen Agenturen gekommen. Und da so habe ich auch Kontakte mit anderen Bookern bekommen. Nomac aus Holland zum Beispiel, der hat dann auch, der macht viel Bookings für Conscience. Der hat da mit Leftzeit gearbeitet. Da ist eigentlich der Kontakt mit zustande gekommen. Und Charlie war auch durch Normack die erste Show. Ich habe noch eine Diskothek gehabt, 10 Jahre lang. Und wir haben dann eben auch noch eine Show gebucht. Und die Show war dann so, und ich habe dann noch eine Tour, also eine Show bei mir gemacht, dann noch eine Tour gefüllt. Und so ist es eigentlich zustande gekommen. Also durch andere Kontakte, durch andere Artists, also von einem Artist zum anderen halt. Ne?
Mehr oder weniger. Ja, Normack hat ja uns auch Conscience, glaube ich, zweimal gebucht, er war aber nur einmal davon da.
Conscience.
Wir gaben Nomag an dieser Stelle auch.
Ja. Aber so ist das zustande gekommen, und dann hatten wir haben oft so zusammengearbeitet, dass er einen Teil immer Holland gemacht hat und ich habe dann den deutschen Part übernommen. Und so haben wir die Touren auch zusammengestellt. Ne? Also sind auch viele Touren entstanden. Ich habe nicht immer alles alleine gemacht. Es waren sehr viele. Es ist immer ein Netzwerk, der dann arbeitet, aber dann am Ende des Tages haben wir das dann halt gemanagt. Das ist übergegangen einfach. Wir haben uns gut verstanden, der hat mir vertraut, und so ist das dann halt übergegangen. Also es war noch nicht irgendwie ich habe so als Free Agent gearbeitet, was Bookings angeht, und dann übergegangen, und dann ist es irgendwann auch so übergegangen, dass es zum Management und dann Booking Management wurde, und ja, das war ein Prozess, also es war nichts irgendwie abgesehen oder geplant.
Okay. Um es zu rekapitulieren, du bist quasi vom Promoter zum Club Owner zum Artist Manager.
Alles so ein bisschen dabei, aber eigentlich habe ich gestartet als DJ. Ich habe immer als DJ gearbeitet, und als DJ ist es schwer am Anfang gebucht zu werden, und dann haben wir die Sachen immer selber gemacht, dann haben wir halt unsere Veranstaltung gemacht, das eine auf den anderen, und dann, ich hatte eigentlich noch nie wirklich Interesse als Booker zu arbeiten am Anfang, weil es mir halt, ich habe es für den Club gemacht, und es war schon das Booken war selber sehr stressig. Und habe gedacht, nee, die Arbeit, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, weil man auch dann mitbekommen hat bei anderen Bookern. Aber die haben dann, es war trotzdem ein bisschen anders. Es war früher also, dass sie, die haben eher statt nur gebookt, die haben Touren gemacht. Also das war eher so ein Tourveranstalter. Tourveranstalter und weniger als ein Tourbooker. Das war, so haben wir eigentlich auch angefangen, die Sachen zu veranstalten, als wie direkt für die Künstler als Booker zu arbeiten.
So. Was heißt früher? Von welcher Zeit sprichst du ungefähr?
Ich rede von 2008, 2009 rum. Und ich arbeite...
The Golden Years.
Ja. Ich arbeite mit Charlie seit 2012 circa. 2012, 2013. Auch schon eine lange Zeit.
Okay. Dein Werdegang, weiß ich, hast du mir damals gesagt, du bist ja jetzt nicht, du kommst ja so ein bisschen von Hip-Hop-R&B-Schiene. Ja. Wie bist du in Dancehall reingetuned? Kam es durch den Club? Kam es durch deine Auflegetätigkeit? Wie ist es bei dir passiert?
Wir hatten immer schon den Einfluss auch, wir haben zwar die Hip-Hop- und R&B-Partys gemacht, aber Dancehall war immer, der Einfluss war immer dabei. Wir haben das damals Rugger genannt. Also das war im Club eigentlich mehr als unter Rugger bekannt. So wie das auch die Amerikaner eigentlich. Wir waren alle so ein bisschen amerikanisiert in der Sache. Und die Amerikaner, da war es Rugger. Und das, wir hatten es damals gar nicht Dancehall genannt. Und es war auch nicht glaube ich, da stecken schon große Unterschiede drin. Und ich glaube, da ist so ein bisschen auch das, wie das heute wieder ein bisschen zusammenpackt mit dem Shutter oder mit dem Dancehall, was heute moderner ist. Der hat eigentlich, glaube ich, schon lange einen Anfang. Der hat es einfach im Club stattgefunden, auch in den Hype-Clubs, aber halt trotzdem anders. Es wurden eher diese clubbigen Dancehall-Sachen gespielt, so wie die Murder, She Wrote oder die Mr. Vegas, Heads High und diese ganzen Sachen. Die haben wir halt wirklich runtergespielt. Und das habe ich eigentlich auch schon immer gemacht, auch vorher schon. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und die Musik hat mir immer gefallen. Aber das kam wirklich durch den Einfluss aus Holland. Die Holländer haben nochmal einen anderen Sound, den die spielen. Das ist nochmal ein bisschen anders, wenn du halt, ihr seid aus der Ecke Stuttgart und wir haben oft auch in Würzburg waren wir einmal im Monat mit Veranstaltungen und das ist eine komplett andere Welt. Also wenn du bei uns in der Ecke spielst oder in Würzburg spielst, ist wieder ein komplett anderer Film gewesen. Die Leute sind da alle mehr auf Crunk und auf den Dirty South gewesen. Das ist wieder was komplett anderes, was bei uns halt stattfindet. Und in Holland ist das wirklich sehr, die haben sehr starke, viele, die haben starken karibischen Einfluss. Da ist halt Suriname, da sind die Antillianer, die Curaçao. Und wir haben da immer schon den Einfluss gehabt. Ich habe sehr viel in Holland gearbeitet in den Clubs und so ist der Einfluss eigentlich entstanden. Weniger aus Deutschland eigentlich im Dancehall.
Würdest du sagen, dass in den damaligen Jahren damals auch schon halt Reggae und Dancehall früher in Holland populär war, bevor es hier in Deutschland stattgefunden hat?
Schwer zu sagen.
Weil, was ich auch kurz korrigieren muss hier, Hanna kommt zum Beispiel aus Köln, Sound Owner kommt aus Leipzig, okay. Nehmen wir The Four Corners of Germany sind hier present und wir wissen ja um quasi das deutsche Dancehall-Vermächtnis, Summer Jam ist halt auch groundbreaking für whole Europe und Gentleman hat den Weg geebnet, aber genauso weiß man um das Dancehall-Movement in Holland, weiß man ja genauso Bescheid mit Siggy Ricardo zum Beispiel und so gibt es ja auch fetten Output, Herbalize It, Enschede damals, Warrior East, dies, das und so, war ja auch mega viel unterwegs. Würdest du sagen, das hat alles in Holland ein bisschen früher stattgefunden durch diesen Karibikbezug?
Ich kann das so ein bisschen mehr sagen, was über die Clubkultur da gewesen ist. Ich würde sagen, ja, weil die durch die Karibik einfach da viel mehr Einfluss haben. Die Radios spielen viel mehr in dieser Richtung als bei uns. Bei uns, das ist ein kleineres Land und da habe ich das Gefühl, dass die Sachen ein bisschen einfacher sind als bei uns. Umso größer alles wird, umso schwieriger alles wird, ein bisschen komplizierter. Die Radios sind viel komplizierter bei uns. Wenn wir ein Interview machen wollen in Holland, dann machen wir einen Anruf und dann können wir sofort ein Interview machen. Bis du da irgendwo in Deutschland ein Interview kriegst, bei einem großen Radio, das ist schwierig. Oder du bist bei dem Major und die regeln das in der Regel. Oder du hast dann halt schon einen Hit. Und in Holland ist das einfach viel einfacher, um da Sachen vorzustellen. Das Land ist, wie gesagt, wesentlich kleiner. Es ist alles viel besser connected. Das wächst einfach. Die haben einfach eine andere Clubkultur. Für mich, was ich immer gelernt habe, wir sind immer so 4-5 Jahre hinter den Holländern und das meiste passiert, aber ich spreche jetzt wirklich auch nur, was mein Bereich angeht und was ich bin überwiegend im Club tätig gewesen und ich würde trotzdem sagen, weil ich jetzt so in den letzten Jahren auch Festival kennengelernt habe, was die Dancehall-Festivals angeht, ist trotzdem, und das habe ich auch immer oft versucht, den Stefan zu vermitteln. Geht ihr das unbedingt mal angucken, die Festivals in Amsterdam, es ist trotzdem anders, wird euch bestimmt gut gefallen. Die haben trotzdem nochmal einen anderen Einfluss als in Deutschland. Und es ist, ich würde es nicht ganz vergleichen. Ich würde es nicht ganz vergleichen, aber ich würde sagen, ja, die sind da früher gewesen. Die haben auch immer, die Holländer haben sehr stark auch den Clubmarkt immer bedient in Deutschland. Schon immer. Die waren immer schon Vorreiter, was so Clubs angeht. Bis heute, würde ich sagen,
ja. Ja, die Festivals in Holland, die haben ja auch zum Teil halt einfach auch ein gänzlich anderes Line-Up. Also dieses Jahr jetzt, oder halt, dass es dann halt so wirklich ins Auge sticht, so krass, Amsterdam Reggae Festival gibt's auch und was? Die haben den, der auf den anderen Festivals nicht stattgefunden hat, so, also eher so ein bisschen exklusiv.
Dexter Dubs war letztes Jahr in Den Haag.
Bitte? Hab ich nicht verstanden.
Dexter Dubs war letztes Jahr in Den Haag. Da hat auf jeden Fall Holland gewonnen.
Ich glaube, was ich auch so ein bisschen so über die Zeit mitbekommen habe, die Holländer sind ein bisschen spendabler, was Tickets angeht, als in Deutschland. Die sind eher bereit, Die sind eher gewöhnt daran, halt einfach mehr zu bezahlen, was Tickets angeht. Und
okay.
Ich glaube,
das auch für Clubshows? Bitte? Auch für Clubshows?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, weil das Thema hatten wir im Podcast auch schon oft, so dass vor pandemischen Zeiten musstest du halt quasi hustlen um jeden Euro und den Deutschen war alles zu viel, was halt quasi nur an den Zähnen gekratzt hat. Und dann während Pandemie alle, ja, wir werden die Clubs supporten, wir werden die Szene supporten. War Pandemie vorbei, da kam die Anfrage nach Gästelistenplätzen wieder und jetzt muss man sich schlecht fühlen, wenn man 15 Euro macht. So.
Das ist das ist leider da, will ich nicht mal leider sagen, aber ich habe es da wirklich, ich hatte da das Glück, immer so direkt den Unterschied zu sehen und ich wohne dann so maximal zu dem Club eine halbe Stunde, also wir fahren über die Grenze innerhalb von 20 Minuten und das ist dann wirklich auch eine, für uns immer eine andere Welt gewesen, auch wie das da, wie es funktioniert. Und wirklich, die sind einfach dran gewöhnt und die sind spendabel. Aber du musst da wirklich Line abbringen in Holland, wenn du da nicht wirklich, der Unterschied zu uns ist, wenn wir ein DJ-Ding machen oder eine DJ-Veranstaltung, die kann trotzdem voll sein, ist in Holland manchmal schwieriger gewesen. Also du musst dann was, du musst Programm bringen, damit die dann auch rausfahren und was machen. Aber die bezahlen dann auch. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen der Unterschied.
Und ein bisschen, um das jetzt ein bisschen besser zu verstehen, also wenn ich es jetzt auf deutsche Maßstäbe vergleiche, du sagst, es ist nicht ganz vergleichbar, aber ich stelle es mir dann so ein bisschen vor, ist dann so ein bisschen aus unserer, sag ich mal, sehr strikten Dancehall-Brille mit so den Soundsystem-Dances, die wir halt immer so jetzt gewohnt waren die letzten 20 Jahre, ist es im Vergleich dazu vielleicht so ein bisschen mainstreamiger, so ein bisschen poppiger, so ein bisschen mehr Urban, so ein bisschen mehr Hip-Hop durchmischt.
Die Holländer haben die haben das immer schon geschafft, die Sachen zusammen zu mixen und die haben das immer Eclectic genannt, die Holländer. Das ist einfach Eclectic, das ist wirklich ein Mix daraus. Die haben wirklich eine gute Geschichte, wenn man da so ein bisschen, da gibt es wirklich viele, viele Namen, die dir da gepackt haben. Bubbling, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ein bisschen das Bubbling, kommt heute wieder ein bisschen. DJ Chucky, DJ Morche, die haben damals schon, und ich glaube, das waren schon Ende 80er, Anfang 90er, kann auch locker Mitte 80er sein, ist nicht meine Zeit, aber das haben die Leute auch erzählt und die DJ selber, die haben da einfach damals die Vinyl, die 33er waren, Murder, She Wrote, instrumental oder manchmal auch mit Vocals auf 45. Und dann war es halt Bubbling, das ist halt schnell. Und das war schon immer der Sound. Und das ist, dann haben die dieses Karibische mit reingebracht. Ja, ohne Scheiß. Und dann kommt DJ Chucky. Die haben das ein bisschen weiterentwickelt und das wurde dann irgendwann EDM. Die haben das dann, DJ Chucky, sagt dir das was?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Der ist dann irgendwann ein ganz großer EDM-DJ geworden und hat dann aber damals aber schon immer Urban und Bubbling halt gemacht. Und die haben dann halt diesen Bubbling-Sound elektronisch gemixt und das ist dann eigentlich heute was mit zum, entstanden ist mit dem EDM. Und die Holländer haben wirklich immer ihren eigenen Sound kreiert, was die mischen, Dancehall und diesen Latino-Sound, das ist dann damals Mumbaton, haben die das noch genannt. Und Mumbaton ist ja, heute...
Stimmt.
Das ist auch alles Holland-Sound, das ist dieser holländische EDM, elektronische Sound, der dann halt mit dem Latin und Dancehall danach entstanden ist. Und er hat auch mit seiner Entwicklung im heutigen, was sie heute Shutter nennen oder was sie heute Basshall nennen, ne? Das ist, hat mit seiner Entwicklung, was kommt dann mit aus dem Mumbaton und das ist der Amsterdam-Sound. Und ich würde eher sagen, den Sound, den wir immer gespielt haben, diesen Dancehall, das ist eher so ein bisschen auch so der Amsterdam-Sound. Der ist wirklich, also ich würde das jetzt nicht wirklich vergleichen. Ich habe es erst auch wirklich gecheckt, ab den, wo man wirklich auf Dancehall-Events gebucht wird, mit den Artists, dass die das wieder auch gemerkt haben, ey, das sind Unterschiede. Wir waren wirklich in einer anderen, ich würde schon fast sagen, das ist so ein bisschen seine eigene Welt. Das hat sich nicht ganz so gekreuzt. Erst ab Ruffy, Junkyard, dann waren wir in Kontakt mit Ruffy, Junkyard, dann fing das an, alles so ein bisschen so zu kreuzen. Okay. Und mir gefällt es gut und das ist heute so auch der Sound, glaube ich, auch ein bisschen in die Richtung geht. Ich glaube, nicht jedem gefällt es, nicht jeder hatte auch Bock drauf. Das Experiment, was wir gemacht haben in Stuttgart, hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie die anderen das so gefunden haben. Ich bin jetzt sehr viel gesprungen, lenk mich wieder ruhig zurück, wenn du irgendwo hin willst.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen früher ansetzen. Du sagst, du bist jetzt schon ewig mit Charlie unterwegs. Charlie hat natürlich dann da in Holland genauso stattgefunden wie auf den einschlägigen Dancehall-Events in Deutschland und in, keine Ahnung, Italien hat eine fette Massive, Frankreich hat eine fette Dancehall-Massive und so. du warst da auf jeden Fall gut unterwegs. Mhm. Vielleicht die offensichtlichste Frage: Was hat sich verändert mit Party Animal?
Eine Menge. Also der Party Animal war, das war aber es war schleichend. Es hat 2 Jahre gedauert, also es war nicht von heute auf morgen. Wir waren auch während der Zeit, sind wir auf Tour gewesen. Da war Wine & Kutch, das also die meisten haben ihn dann zu dem Zeitpunkt gebucht, wo Wine & Kutch sehr groß war. Ich denke so 2 Jahre nachdem es erfolgreich war, aber es fing erst in Frankreich an. Und das schwappte dann.
Wine & Kutch, was ja eben auch so, sag ich mal, Mainstream-Appeal hat, also da kannst du ja auch in den Großraum dissen, genauso wie auf den Dancehall-Partys damit punkten.
Damit sind wir dann in die Großraum-Diskotheken gekommen mit Wine & Kutch. Und dann kam aber noch ein anderer Sound. Und Wine & Kutch ist aber auch, das noch am Rande, hat den Sound aber auch wieder verändert. Wine & Kutch war so, würde ich sagen, so der Anfang auch von dem, oder mit die Richtung für auch den heutigen Shutter, dass dieser Bassdrop, der einfach die 808, die einfach dann da mit drin ist und die so diesen Drop hat. Und das hat viel verändert und danach hörten sich sehr, sehr viele Songs und Tracks hörten sich an nach Wine & Kutch. Bis heute. Und das hat viel verändert, aber auch vorher ohne Ende sehr viel Left Side. Left Side hat schon vorher auch schon stattgefunden in den Clubs mit Want Your Body, Fat Ponani. Das war so sein Durchbruch, der den dann in die Großraumclubs gebracht hat.
Das ist echt verrückt, ohne Witz. Ja. Also Left Side, dass der halt quasi in so Mainstream-Clubs stattfindet, das finde ich wirklich, wirklich, wirklich verrückt. Ich meine, Left Side ist ein Butter-Artist, Left Side und Esco haben Geschichte geschrieben. Hier so sein Comedian-alter Ego war legendär und so weiter. Der ist auf jeden Fall mega drauf. Aber dass der halt dann quasi in Mainstream-Großraum-Diskotheken stattfindet, wo unser einer nicht mal auf die Idee kommen würde, da hinzugehen, so, dass der da als Act gebucht wird, das fand ich schon immer faszinierend. So. Also jetzt vielleicht nochmal zusammenfassen, was hat so ein Left Side, beziehungsweise was hat Left Sides Musik, die, keine Ahnung, Beanie Man oder War 21 damals nicht hatten?
Ich würde sagen, das ist der Mix. Also für mich war das immer R&B auf Dancehall, ne? Auf Dancehall Beats, und das haben wir eigentlich immer gemacht. Das war sehr viel R&B-Einfluss. Die Songs, die hatten alle überwiegend R&B-Melodien. Und das war der Mix daraus. Es war wirklich das R&B und Dancehall. Das ist so der Mix, auch wenn man das jetzt nicht direkt so nennen will. Der heutige Afrobeat ist für mich auch R&B, ne? Also die Melodien, das ist alles R&B. Das ist tanzbare Musik, der im Club funktioniert. Und das hat bei uns immer funktioniert. Der Mix aus R&B und Dancehall hat immer funktioniert in unserem Bereich und bei uns in den Clubs bis heute. Ich würde aber nicht sagen, dass es in ganz Deutschland so ist. Ne? Das ist nicht in ganz Deutschland so gewesen. Wie gesagt, wurden in den Süden da aufgelegt haben, das war für uns erstmal Kulturschock in vielen Fällen. Und das hat einfach so ein bisschen auch den Einfluss, ich würde sagen, Würzburg, Mannheim, weiß ich nicht, da wo die ganzen Stützpunkte sind. Das durch die Amerikaner ist im Süden einfach ein anderer Einfluss gewesen. Und das hat man dann extrem gemerkt. Und wenn wir unseren Sound gespielt haben, wir haben da fast Schläge bekommen von den Leuten. Wirklich. Dann macht die Schwuchtelmusik aus und sowas. War hart. Das war für uns erstmal, wir haben es nicht verstanden. Aber es hat sich trotzdem etabliert. Die Leute, die da keinen Bock drauf hatten, sind dann nicht gekommen. Und es ist ein ganz, ganz anderer Andrang von Leuten dann auch wieder gewesen, die dann gekommen sind, extra dafür. Und das war der Mix, den wir gebracht haben. Wir haben Hip-Hop-Sound gespielt, R&B und halt den Dancehall-Sound und was wir halt dann Rugger genannt haben. Es stand kein Dancehall auf dem Flyer, es stand Rugger.
Ne, das so. Wenn du unserem Podcast folgen würdest, dann würdest du merken, dass genau, sag ich mal, die aktuelle Lösungsstrategien ein bisschen das Spektrum wieder öffnen, zu was jetzt halt irgendwie seit 2000, den Early 2000ern bis jetzt 2016, kurz vor Pandemie etc., den Ultra-Hype kreiert hat, straight auf Dancehall zu gehen und wirklich halt auch dieses versuchen, dieses authentische jamaikanische Bild zu reproduzieren und so weiter. Mhm. Da wirklich vielleicht sehr eingefahren gewesen zu sein, was jetzt ein nie zuvor gewesener Abwärtstrend erfährt. Und natürlich macht man sich Gedanken, was könnte man machen. Und es gibt sehr viele Veranstaltungen in Deutschland, die halt schon laufen, weil sie eben dieses Spektrum wieder erweitern, was halt quasi ihr oder was Holland schon vor dem ganzen Dancehall-Hype gemacht hat. Also super interessant, super interessante Fragestellung.
Wenn du das gerade nochmal sagst mit dem mit eurem Sound und auch hier DJ Chucky und so weiter, ich würde das echt gerne nochmal nachticken, weil ich habe das immer nur so am Rande im Osten so, wir haben das nur so am Rande mitverfolgt und ich würde das echt gerne mal nachticken. Vielleicht gibt es auch von euch irgendwo ein Mixtape, wo du sagst, das ist der Sound, der bei uns nur geht oder was ja. Dieser Sound ist, den du woanders nicht spielen kannst. Also gern hauen wir das irgendwo in die Shownotes.
Ja,
und ich persönlich würde es auch gerne nochmal nachdenken,
nicht mehr so, weil
ich finde das super interessant.
Es ist heute nicht mehr so extrem. Es hat sich alles schon mal sehr kommerzialisiert. Das war aber auch schon, das habe ich damals, wir haben viel mit den Clubbetreibern auch damals gesprochen, weil wir haben das hier schon bei uns gemerkt. Wir sind selber da jetzt, wo ich herkomme, wir haben auch sehr viele Stützpunkte hier, Amerikaner. Und unsere Veranstaltungen haben wir auch mit, haben an die Amerikaner mit aufgebaut. Die haben einen ganz anderen Flair reingebracht und das hatte starke Einflüsse. Die sind aber irgendwann auch abgezogen worden und das hatte ich damals auch schon im Süden gemerkt. Und ich habe dann, die waren wirklich nur wirklich in deren Film. Und hatte dem Betreiber gesagt, ey, das wird irgendwann nicht mehr gut gehen, weil irgendwann werden die Amerikaner auch irgendwann versetzt und dann wird sich ein anderer Sound entwickeln. Und dann kommen die Diskotheken aber nicht mehr her, weil die dann sich stark dafür etabliert haben. Es hat sich alles sehr kommerzialisiert. Wir haben im Süddeutschland teilweise stattgefunden, mit den Künstlern, mit Leftside, Charlie Black. Aber da findet auch ein Million Styles statt. Million Styles war auch schon mit Miss Fatty, war eigentlich auch schon, würde ich sagen, mit Crossover, der den Dancehall dann in die Clubs gebracht
hat. Ja.
Das war mit Fatty und dann kam irgendwann Leftside mit Fat Ponani und dann kam Charlie Black mit Wine & Cutch. Das war alles wirklich sehr weit nacheinander. Aber das, wo die wirklich halt in den Clubs stattgefunden haben als Künstlern. Aber die Musik, die immer Crossover war, das war halt damals schon. Das war Wayne Wonder mit No Letting Go und der ganze Sound, der hat immer stattgefunden in den Clubs schon. Bis heute.
Ja.
Der Sound hat sich nicht geändert. Wir spielen die Sounds heute immer noch. Wenn wir auf kommerzielleren Veranstaltungen auflegen. Der Sound läuft immer noch. Und wenn du dir heute den Sound hörst, die ganzen Shutter-Sachen, das klingt einfach alles sehr 90s, halt nur mit frischen, das sind frische Beats, aber alles ist sehr viel 90s gehalten.
Das stimmt. Das ist der Vibe.
Ja, nicht zu vergessen, wir kommen ja aus, also Keep It Real Crew, wir kommen aus Ravensburg ursprünglich und wir haben Duala über ewige Zeit jetzt unseren Regular gehabt und haben da halt natürlich versucht, den Dancehall in das sehr ländliche und sehr überschaubare Oberschwaben zu bringen. Und eines Tages fällt uns ein Flyer in die Hand, dass in Ravensburg im Hugos, was halt da die örtliche R&B-Hip-Hop-Disse ist, Serrani auftritt und wir so, what? Yeah. What the fuck?
War das?
Das kann ja nicht sein.
Stimmt, das Serrani ja war auch sein. So ein Crossover-Artist.
No Games. No Games, ja. Wir haben mit Serrani, ich habe für Serrani 10 Shows selber aufgelegt. Ich habe für viele Künstler immer auch aufgelegt. Ich müsste erst das Jahr nachschauen, aber wir haben bestimmt nach dem No Games bestimmt 40 Shows gespielt, wenn nicht noch mehr. War ich nicht alleine, es war eine Agentur, ein Partner, die haben ihn auf Tour gebracht. Der war 3 Monate am Stück hier. 3 Monate direkt am ganzen Stück.
Und das war dann für uns halt so quasi aus Dancehall-Perspektive unvorstellbar, dass wir halt quasi irgendwie hustlen, so dieses und dieses Event überhaupt zu realisieren. Und dann kommt so ein Serrani einfach so nonchalant, ohne großartig Promo, ohne großartig irgendwas, einfach ins Hugos, wo halt natürlich jetzt auch nicht irgendwie 1000 Leute reinpassen, sondern es ist trotzdem auch ein kleiner Pissclub. Und Serrani hat dann, keine Ahnung, 5 Songs performt oder wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben immer Showcase.
Oberschwäbische Massive.
Genau, also ich habe dann irgendwann so angefangen, die Unterschiede festzustellen, dass halt, wenn wir auch Anfragen von Veranstaltern hatten, die eher Dancehall gemacht haben, dass die dann halt, dass wir dann durch ein halt nicht, ich würde es nicht Probleme nennen, aber wir sind dann aneinander geprallt, weil dann halt die Zeiten anders waren. Ne? Wir haben dann in der Regel Showcases gespielt von einer halben Stunde, 20 Minuten, 30 Minuten. Das waren so. Je nachdem, wie Charlie hat viele Songs, auch die in die Clubs liefen, der hat, ich weiß jetzt nicht viel, aber der Charlie kann locker 40 Minuten, 45 Minuten im Club spielen. Der hat viele Club-Hits, Leftside genauso. Aber in der Regel würde ich sagen 20 Minuten bis 30 Minuten, das war so die Regel, das ist so Showcase. Und Serrani auch so um den Dreh, 20 Minuten, aber die meisten in dem Zeitraum, und wo es angefangen hat, haben die Leute auf No Games gewartet, ne? Und die kannten halt nichts anderes halt. Ich habe mit Wayne Wonder Club Touren gemacht. Ich habe, das haben wir auch gemacht, das ist auch nichts, der hat irgendwie vorher nicht dann in den Clubs stattgefunden. Wir haben das ein paar Jahre gemacht. Wir haben auch in Schweden Touren gemacht. Das war alles aber überwiegend dann in den Clubs. Aber obwohl in Schweden auch wieder eine andere Welt ist. Die haben auch eine andere Clubkultur, als wir die haben. Das, da bei denen ist alles, wirkt alles mehr so, als wäre es ein kleines Konzert. Und Deutschland ist da in der Sache schon speziell, würde ich sagen. Ne? Die Holländer haben das noch, die Belgier haben das noch wie wir. Aber es gibt viele Länder, da ist einfach auch die Clubsachen ist dann eher wie so kleine Kleinkonzerte. Und diese Showcase-Clubkultur, das ist Deutschland, Holland überwiegend, Belgien. Ne? Und das ist so extrem. Aber wir haben halt auch einen riesen Diskothekenmarkt in Deutschland. Also ich glaube, wir hatten so eine Spitze. Sind wir bei irgendwas bei knapp 3000 Diskotheken, wenn nicht noch mehr. Man müsste das nachschauen, aber irgendwas locker um die 3000 Diskotheken in Deutschland. Ne? Und wir haben mit Leftside auch am Stück. Wirklich alles bis uns hat, bis Covid, haben wir ohne Ende getourt. Also ab nach Covid ist eine komplett andere Welt, auch für uns. Das hat sich komplett verändert.
Lass uns vielleicht einmal kurz ein bisschen bleiben. Wir haben unseren Hörern versprochen, dass wir Hörerinnen und Hörern versprochen, dass wir heute ein bisschen auf die Business-Perspektive auch mitunter achten, auf das Wirtschaftliche der ganzen Sache. Wenn du sagst, Serrani war 3 Monate in Deutschland oder 3 Monate in Europa und hat exzessiv getourt, gehe ich davon aus, dass sich das auch finanziell gelohnt hat?
Denke ich schon, ja. Also ich ist jetzt nicht, was ich will jetzt nicht unbedingt Zahlen auf den Tisch schmeißen. Ich weiß auch nicht, die Zahlen auch nicht mehr auswendig, aber das Ganze hat sich aber auch erst trotzdem klein entwickelt. Ne? Also es hat nicht, der Markt war ja vorher noch nicht da. Das ist ein neuer Markt gewesen auch, der Clubmarkt.
Was willst du? Habt ihr dann da Unterschiede gemacht? Du als quasi Entscheider, der sagt ja, okay, Ravensburg nehmen wir jetzt mit, weil es auf dem Weg liegt, aber im Endeffekt würden wir in, keine Ahnung, in Dortmund oder in Köln eine fettere Gage kriegen. Habt ihr dann da auch so quasi so ein bisschen den Weg geebnet, sage ich mal?
Ich habe die Frage
nicht. Mit niedrigeren Gagen?
Ach so, mit den Gagen, ja, das ist ja alles Neuland gewesen. Das im Grunde hat sich das alles, hat sich das entwickelt, weil vorher ist es so gewesen, dass wir einfach als Free Agents gearbeitet haben und die Bookings von anderen Agenturen gepickt haben. Und das war aber der Markt, der damals bedient wurde in Diskotheken, waren Hip-Hop-Künstler und R&B-Künstler aus den Staaten. Das waren weniger die Dancehall-Künstler aus Jamaika. Das hat sich später erst entwickelt. Also rein in dem Clubmarkt, den wir bedient haben. Ne? Und das war von bis, aber es hat sich trotzdem klein entwickelt. Warum es funktioniert hat, ist es trotzdem gewesen, dass die Jamaikaner flexibel waren, was das angeht. Und die Amerikaner waren einfach super kompliziert. Und sehr hohe Gagen. Die Veranstalter waren in dem Moment, in dem Zeitraum auch nicht mehr zufrieden. Die haben ja kein Geld verdient, die Veranstalter. Das war einfach viel zu teuer. Ja. Dann sind wir irgendwann mit den Themen angekommen und es war bezahlbar für die Veranstalter. Es sind viele Frauen in den Club gekommen für die Musik. Es hat sehr viele Frauen gezogen und die Veranstalter haben Geld verdient. Die waren alle glücklich und deswegen hat sich das einfach auch so entwickelt und deswegen hat das auch super funktioniert. Und der Markt war einfach, ich würde sagen, das war auch eine kleine Wende. Das war wirklich, zu dem Zeitpunkt hat man kaum gesehen, dass ich würde sagen, so gut wie gar nicht, dass irgendeiner im Club stattgefunden hat. Und
von welchen Hip-Hop-Künstlern redest du zum Beispiel, die dann damals ein bisschen too much waren?
Nee, ich würde nicht sagen too much. Es ist einfach nur, der Markt hat das irgendwann nicht mehr hergegeben, weil der Clubmarkt war auch trotzdem in den Zeitpunkt, war ja trotzdem ein bisschen, ging trotzdem nach unten. Also es war nicht, dass die Clubs, damals hat der Markt nicht stattgefunden, weil die Clubs alle voll waren. Der Veranstalter musste keinen Künstler dazu buchen oder ein großes Line-Up bringen. Die Clubs waren voll.
Ja. Aber dennoch weiß jeder von uns, der eine eigene Veranstaltung gemacht hat, was da mit alles zusammenhängt, wenn du einen Live-Artist in deinen Club bringst. So, da brauchst du natürlich einen vollen Club und da brauchst du einen fetten Eintritt, um das irgendwie wirtschaftlich darzustellen. So.
Voll. Das ist aber eine Frage, da würde ich kurz mal reingehen wollen, weil du vorhin gesagt hast, einmal oder eigentlich immer von den Clubs sprichst, von den Diskotheken und Fäbe kurz vorhin gesagt hat, naja, unsere Dancehall-Partys und so, das ist ja ein Unterschied, das sind ja unterschiedlich große Venues auch, ja, ne? So eine,
komplett
so eine Diskothek, das sind 3000 Leute zum Teil so und so eine Dancehall-Party, das sind so 300 Leute vielleicht so.
Ja, also wir haben dann wirklich die Kapazitäten, die wir gespielt haben, waren von bis, aber in der Regel waren das schon Clubs Tausender rum immer, 800, Tausender. Oder 2000, oder 3000er Clubs, die haben die haben wir bespielt und das sind andere Budgets, mit denen die arbeiten. Ne? Dann ist der Unterschied, ist es ein Veranstalter, der nur vom Eintritt lebt oder ist es ein Clubbetreiber, der dann auch das anders kalkuliert für sich. Ne? Das ist ja. Jeder verdient an einem Abend dann sein Geld, aber das hat dann mit Marketing und Image dann auch viel zu tun. Und das ist dann nicht nur für einen Abend, wo der Künstler Headliner ist und dann ein Konzert hat. Das ist dann da wieder der Unterschied. Ne?
Genau, und früher gab es doch auch diese Riesenclubs, diese irgendwie Funparks, irgendwelche Geschichten halt so, ne? Solche großen Dinger.
Die erste Show, die wir mit Left Side gespielt haben, war das Index in Deutschland. Das ist die größte Diskothek, die größte. Da passen 5000 Leute rein. Die haben aber dann 7 Areas und wir spielen eine Area.
Ja, ja, genau. Okay.
Ne? Das ist crazy. Das haben wir ohne Ende gespielt. Da gibt's das Nava, da gibt's das Rush Hour in Dortmund. Die Großraumclubs in Niedersachsen sind ohne Ende Großraumclubs, der Go-Park. Und wir haben das Lustige ist, wir haben, das habe ich auch vorher nicht gewusst, wir hatten eine Show zusammen mit Veranstalter Charlie Black und Conscience in Go-Park. Und der Veranstalter, Charlie sagte das, wir haben noch nie eine Show zusammen gespielt. Das ist die erste Show außerhalb von Jamaika. Krass. Und das war dann im Go-Park in.
In einem Laden, der herzlich wenig mit Dancehall zu tun
hat. Ja, die Leute, in dem Markt schon, also nicht direkt mit Dancehall, aber die ganzen Songs, Conscience, Charlie Black, die Clubsachen, die Leute kennen das hoch und runter, die spielen den Sound auch hoch und runter. Das war die Zeit, wenn die Dancehall gespielt haben, das war meistens immer halt abgewechselt. Ne? Die spielen R&B, die spielen Hip-Hop und dann findet dann halt auch Dancehall statt. Und Dancehall war dann zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, überwiegend im Club zu hören. Also es war dann weniger R&B und es war dann weniger Hip-Hop, das war dann überwiegend Dancehall. Aber das ist das, was die Leute unter Dancehall verstehen. Und zu dem Zeitpunkt gab es da keinen Namen dafür. Wir haben es halt Dancehall genannt oder halt Rugger.
Wicked. Gut, aber wir sind ja jetzt auch so ein bisschen in der Neuzeit angekommen mit Charlie Black, Conscience und immer noch Touren, die ein bisschen anders funktionieren. Wie sieht's denn in der heutigen Zeit aus? Also ist die Nachfrage nach wie vor noch da nach deinen Schützlingen? Wie gehst du an eine aktuelle Tour ran? Wie verhält sich so der Markt heutzutage?
Ja, die Clubs gehen generell gehen die runter. Wir haben schon Sterben, es sind sehr viele auch nicht mehr da nach Covid. Die Anfragen, was man erkennt, ist einfach alles, was auf TikTok Hype ist, ist dann auch, was findet dann in den Clubs statt. Ist ein anderes. Ich glaube, das ist sehr ähnlich. Wir haben uns auch darüber unterhalten, dass was auch so ein bisschen, was die Festivals da so ein bisschen die Schwierigkeiten haben, das junge Publikum da so ein bisschen mit ranzukriegen. Das hat sich stark verändert. Charlie Black findet weiterhin immer statt. Das sind Evergreens, die er hat und die sind auch im Club, finden die immer statt. Dasselbe Million Styles, Miss Fatty wird bis heute immer wieder geremixed. Wir haben jetzt, ich mache auch ein bisschen Publishing-Arbeit für die Jungs und auch für Million Styles. Und sein Song wird immer wieder angefragt zum Covern. Das haben wir jetzt schon, ich habe jetzt in dieser Woche 2 Stück. Auch in verschiedenen, der hat sogar jetzt, ich weiß, ich schwinge immer so ein bisschen rum, sogar im Techno haben die jetzt das Ding sogar gecovert. Und das wird alles, das vermischt sich. Aber was die Sachen angeht, Clubs wird trotzdem weniger. Mit Charlie, wir machen jetzt eher Konzerte. Wir haben nächstes Jahr im März machen wir eine Konzerttour. Okay. Wir spielen Belgien auch mit den Leuten vom Bomber Club Festival. Wir haben mit euch versucht, irgendwas zusammenzukriegen. Wir haben einen Termin, glaube ich, noch nicht hinbekommen. Aber wir gehen eher auf Konzerte. Wir wollen weniger Clubs machen. Wir haben sehr lange die Clubs gespielt. Ich glaube, wenn du Konzerte machen willst, der Unterschied ist, wenn die Leute dich in jeder Stadt natürlich gesehen haben, in vielen Städten und dann in einem Club zu dem Zeitpunkt für 10 oder 15 Euro, wird es schwierig, das auch dann so umzuwandeln. Und da gehört dann ein bisschen Pause.
Jetzt ein Konzert für 25, 30
anzubieten. Das ist dann schwieriger. Und der Markt entwickelt sich eher wieder auf Konzertebene, weniger in den Clubs. Aber weil auch nichts gerade stattfindet in der Sache. Ich kriege ohne Ende Anfragen, aber wir haben auch nicht so viel zu bedienen. Es ist nicht gerade so, eine Handvoll, was wir gerade so in dem Bereich dann auch bedienen können. Ich glaube, dass das alles wieder ein bisschen sich zurückentwickelt. Mehr auf Konzerte und ist auch die Leute rennen, die jungen Leute rennen auch gerade nicht in die Clubs, die suchen nicht die Clubs gerade. So ein bisschen das Gefühl, es gibt genug Diskotheken, die funktionieren, aber die Anfragen sind nicht mehr. Das hat sich alles verschoben. Wir hatten einen sehr starken Markt zur Winterzeit, weil der Clubmarkt halt so der Hauptmarkt, Hauptsaison war es so die Winterzeit.
durch den Winter passiert.
Wir hatten weniger im Sommer gemacht, es hat sich dann entwickelt, dass viele Open Air stattgefunden sind, dann mehr Festivals und jetzt sind es überwiegend im Sommer und danach, nach dem Sommer findet einfach nicht viel statt. Wir haben auch nicht die Möglichkeiten gerade Künstler aus Jamaika zu bringen, weil die Anfragen zu dem Zeitpunkt nicht so groß sind, weil es auch eine große Produktion ist. Wir müssen Visum machen, das ist sehr viel Aufwand und für vereinzelte Dates ist es schwierig, dann rüberzukommen. Und es wird dann am Ende für den Club auch dann zu teuer, den für vereinzelte Dates zu holen. Das ist einfach von der Produktion, die Flüge sind teuer geworden. Es hat den ganzen Markt komplett umgeschmissen, aber geht weiter.
Klar, die Kostenstruktur, die ist überall explodiert auf jeden Fall. Da hat auch unter anderem, wir haben noch am Telefon kurz drüber gesprochen, Mo, aber für euch alle nochmal da draußen, Podcast da draußen, der Yardman-Podcast, in dem Julian, Francisco Garcia, Mancebo die hohen Bookingpreise von unter anderem Buju und Barris und Co. so angeprangert hat. Das ging ja ziemlich viral. Ja. Da war so irgendwie all eyes on European Booking jetzt auf einmal so. Was ist deine persönliche Meinung dazu,
Mo? Was er gesagt hat? Oder generell, was
sowohl als auch, was er gesagt hat und wie du die Preisstruktur aus heutiger Sicht analysieren
würdest. Ich bin nicht so der Fan, da mit Preisen rum zu schießen. Ich fand es auch jetzt nicht, ich fand es ehrlich gesagt nicht so cool, dass er mit den Preisen rum schießt, aber ich finde das Thema trotzdem passt. Ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, das driftet alles zu weit auseinander gerade. Die Sachen sind nicht bezahlbar. Ja, es driftet auseinander, sagen wir mal so. Die Gagen bei vielen Artists sind so weit auseinander, dass es hier unten nicht mehr funktioniert. Die sind, glaube ich, daran gewöhnt, dass wir in Europa halt gut zahlen können oder immer gut gezahlt haben. Und ich glaube, dass das ist bei denen auch so, die kriegen das, glaube ich, noch nicht so richtig mit. Oder es ist mein Gefühl, es muss nicht unbedingt so sein, dass sich das hier verändert. Ich meine, die sind ja nicht das ganze Jahr hier und die gucken auch nicht den ganzen Tag Nachrichten, was hier so bei uns passiert, dass alles teurer wird. Das ist, glaube ich, noch nicht so
richtig. Würdest du sagen, das ist die Stellschraube Nummer 1, Booking Fees? Also würdest du sagen, das ist die Stellschraube Nummer 1, die reine Gage des Artists?
Nein, nicht alleine. Das ist alles sehr teuer geworden. Wenn wir Touren gemacht haben, sind die über Wochen hier. Wir müssen ja auch Off-Days überbrücken. Wir müssen ja haben dann halt Airbnbs oder Hotels, wo die drin sind. Das ist auch alles teuer geworden. Und halt die Nebenkosten in der Woche sind teuer geworden. Oder auch das Reisen ist teuer geworden. Wir müssen halt einen Ground machen, wenn wir hier unterwegs sind in Deutschland. Wir sind euch angekommen mit einem Van. Das ist ein Fahrer. Das ist trotzdem immer noch eine Produktion und das muss alles irgendwie noch bezahlt werden können. Und die Gagen sind einfach nicht mehr zu bezahlen. Ich bin ja auch trotzdem aus der Veranstalterseite und mache trotzdem auch aus der Veranstalterseite halt Künstler. Und deswegen ist es für mich immer, sehe ich das immer von einer anderen Seite und ich glaube, dass es schwierig ist für einen Veranstalter, auch gerade in der Zeit, wo wir nicht wissen, was nächstes Jahr, das ist alles so, die Erfahrungswerte zählen nicht mehr, was nächstes Jahr ist. Und ich glaube, das ist da ein bisschen schwierig und dann halt richtig zu investieren oder zu wissen, was passiert. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich merke, dass die Veranstalter sehr vorsichtig geworden sind, was sie gerade buchen oder was sie gerade machen. Das ist so ein bisschen
Okay, interessant.
Also es ist alles, ich sehe das gerade so ein bisschen als Neuland auch. Es ist auch alles Neuland. Ich mache auch meine Erfahrungen. Ich habe mir dieses Jahr, wir hatten auch drüber oft gesprochen, aber mit Stefan drüber gesprochen. Für mich war sehr interessant, wie das der Shutter entwickelt, was die jungen Leute hören, wo das hingeht.
Das ist eine gute Überleitung tatsächlich. Lass uns da mal ein bisschen drüber sprechen, weil so aus Dancehall-Perspektive, hier aus Podcast-Perspektive, wir haben auch vorher einen Rhythm Mag-Artikel besprochen, der jetzt gerade im aktuellen Rhythm Mag ist, wo es quasi darum geht, dass halt dieser strikte Dancehall-Fokus jetzt 20 Jahre gut funktioniert hat in Deutschland. Man immer wieder so Lichtblickmomente hatte, wie zum Beispiel Serrano Games. Mhm. Da war für uns irgendwie alle klar, Matt, Dancehall wird jetzt durch die Decke gehen, No Games hat den Weg geöffnet, das wird's. 10 Jahre vorher Sean Paul schon, da war dann irgendwie Sean Paul mit We Be Burning ist jetzt mega Hype. Der gleiche Erfolg muss ja wohl auch auf dem gleichen Rhythm für T.O.K. oder für Bounty Killer möglich sein, so. Miss Fatty war ein Riesenerfolg. Also es gab immer wieder halt so Lichtblicke, wo man dachte, Dancehall hat Mainstream Impact und dieser Mainstream Impact Major Lazer. Und dieser Major und dieser Impact wird sich auch signifikant auf die Dancehall-Szene niederschlagen. So. Mhm. Immer enttäuscht, hat immer nicht funktioniert. Der aktuelle Lichtblick ist jetzt wieder Shatter. Der aktuelle Lichtblick ist Basshall, der funktioniert mit den Voices of Busy Signal und wer jetzt alles auf diesem Artist halt quasi aus Jamaika drauf ist.
Conscience,
man würde jetzt vermuten halt irgendwie, okay, wer da wirklich Bock drauf hat auf diese Musik, wird tiefer diggen. So, hey, was ist das? Wo kommt das her? Was sind die Protagonisten? Wie funktioniert das so? Mhm. Wird jetzt auch wieder ausbleiben, kann ich euch jetzt schon sagen. Die ganzen Shutterpartys und so, die ausverkauft sind in Stuttgart, wo vor zwei Jahren hier Tribal Kush da war, waren 500 Leute ausverkauft. Und du weißt, Mo, wir haben mit der Speerspitze des Shutter-Movements mit Blaze Fire gerade mal so 250, 300 Menschen irgendwie hinbekommen, so mit wirklich fett Promo und so. Was für uns bedeutet, das sind zwei getrennt voneinander zu betrachtende Bubbles. Ja, wir werden niemals diese Latin Peoples, diese Mainstream Peoples mit unseren Werbekanälen erreichen. Und vice versa wird es vermutlich genauso sein, so. Halt irgendwie. Also was, ich glaube, du hast es vorher schon ganz gut gesagt. Shutter ist dieser Blend, der damals in den 90ern, 2000ern in Holland gut funktioniert hat und den Weg geebnet hat. Einfach breiter, einfach, mehr Mass-Appeal, so. Wo führt uns diese Reise hin?
Ganz kurz, was ich noch sagen wollte, weil wir die ganze Zeit immer Shutter sagen. Shutter ist irgendwann hier in Deutschland, der Name ist übernommen worden. Ich will nicht direkt sagen, dass es Marketing ist, aber der originale Shutter kommt aus dem französischen Markt. Das ist schon den Blend, den die Franzosen, das ist ja aus dem französischen, karibischen Markt. Und Blaze Fire hat das, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ich habe das auf dem Schirm also ich kannte Shutter schon aus dem französischen Raum, aber hier erst ab Blaze Fire mit Tribal Kush, den Song Bad. Es kam immer wieder Shutter und in anderen Songs kam dann immer Shutter vor und das hat die Leute haben das eigentlich dann übernommen und dann irgendwann auch Shutter gesagt. Es ist keiner irgendwie auch direkt mit einem Namen rausgegangen. Auch damals zu dem Zeitpunkt Leftside. Ich weiß noch, wenn die Leute gefragt haben, die Leute haben nicht gesagt, kannst du ein bisschen Dancehall spielen? Hast du ein bisschen Leftside? Das war einfach der Sound von den Leuten und von den Leuten. Später hat sich das entwickelt. Wir haben dann halt das unter Dancehall halt auch promoted. Wo die Reise hingeht, das frage ich mich die ganze Zeit. Deswegen, ich bin auch, ab auch dieses Jahr haben dann auch Shutter Festivals stattgefunden. Ich habe alles so ein bisschen beobachtet, wollte das auch so ein bisschen recherchieren. Ich finde es interessant, weil das einfach so ein bisschen unser Weg ist, den wir so gegangen sind vom Sound. Schwer zu sagen. Es ist eine neue Zeit, es ist TikTok-Zeit und alles, was so gerade auf TikTok stattfindet, funktioniert irgendwie. Und ich glaube, die neuen Leute, ob die da also wirklich so eine Richtung draus machen, ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird's trotzdem bleiben und stattfinden. Es findet schon so lange statt. Es kriegt halt nur einen anderen Namen. Es entwickelt sich immer wieder ein bisschen anders. Der Dancehall hat immer stattgefunden und den Sound, den wir in den Clubs gemacht haben, findet jetzt auch mittlerweile schon fast seit 15 Jahren statt, den wir machen und davor hat der Sound auch schon stattgefunden, hieß halt immer nur anders. Ich glaube, das wird so weitergehen, ich weiß nicht, wie der Sound sich entwickelt, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird sich das nicht irgendwie schaden, auch nicht dem Dancehall. Ich habe in Holland sehen die das, glaube ich, auch gar nicht so schwierig, ich habe das immer nur, das ist überwiegend hier in Deutschland, dass die da sehr vorsichtig dran sind. Aber ich glaube nicht, dass es die Musik ist. Ich glaube eher, dass es das Publikum ist, was vielleicht nicht ganz so immer zusammenpasst. Und ich glaube, was da so ein bisschen der Unterschied dazu kommt, weil man so manchmal auch spricht, mit Künstlern spricht. Wir haben uns oft unterhalten. Wir haben uns auch mit Ruffy oft unterhalten, mit den Jungs vom Bomberclot Festival, die auch mit auf dem
Keep It Real Jam Weekender.
Und die machen ja, haben auch der Sound bei denen auf dem Festival ist auch sehr, hat auch so ein bisschen so einen Blend-Sound. Die spielen auch, die sind sehr Reggae und Dancehall, aber die haben trotzdem immer noch diesen Mix von Shutter, bringen die da ein, die Leute sind da ein bisschen offener. Hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Und ich meine das gar nicht negativ. Es ist wirklich nur so, dass die Leute da ein bisschen vorsichtig sind. Voreingenommen auch. Aber ich glaube nicht, dass es der Sound selber ist. Ich glaube, dass die so ein bisschen vorsichtig sind, was das Publikum angeht. Das kann ich mir so ein bisschen. Ich würde es gerne mal von eurer Sicht so ein bisschen hören, weil ich habe viel erzählt, viel von meiner Sicht, aber ich lerne auch.
Deswegen auch was lernen. Lass uns noch bei der letzten Klärungsfrage bleiben. Shutter, Basshall. Ist es analog zu benutzen, diese zwei Termini, oder was ist Basshall, was Shutter nicht ist?
Nein, das ist ich würde sagen, ist dasselbe. Basshall ist ja im Grunde immer nur ein Label gewesen. Wir haben mit den
Okay, kannst du da ein bisschen für unsere Listeners vor allem in die Tiefe gehen?
Achso, ich habe gleich so näher ins Mikrofon. Sorry. Basshall ist eigentlich immer nur ist ein Label gewesen. Ist Kiba. Kiba war damals, hat es mit dem Label gekommen und der hatte damals schon ab und zu Songs oder hatte schon Songs gemacht mit Left Side und der Kanal ist. Das war ein YouTube-Kanal und der ist dann halt auch durch Left-Side mit stark entstanden. Das war überwiegend waren halt Left-Side-Songs sehr erfolgreich auf dem Kanal. Und wir haben dann halt gut zusammen kooperiert, haben Sachen gemacht. Aber es war niemals eine Musikrichtung. So habe ich es nie so wirklich verstanden. Es wurde dann irgendwann ging es über. Die ganze Sound, die da stattgefunden hat, war überwiegend Remixe. Genau, der Kanal hat eigentlich mit Remixen angefangen. Das, was heute jetzt auch viel ist, jetzt zum Beispiel Limitless bringt jetzt, mit Shaggy, diesen Bombastic.
Ja, von Bombastic Remix.
Ja, das ist so, das war eigentlich damals auch so der Sound, was Basshall auf dem Kanal hatte, was sie so bekannt gemacht hat. Das waren einfach Songs und Remixe, die DJs genutzt haben, um das halt in den Clubs zu spielen. Und so hat das auch einmal die Musik
aber wieder weitergegeben. Um ehrlich zu sein, von Dancehall A Cappellas.
Bitte? Auch, ja.
Ja, Dancehall-Songs werden geremixed und es wird halt quasi ein anderes musikalisches Grundgerüst, das mehr im Mainstream funktioniert, darunter gelegt.
Genau, der ist sehr basslastig halt, ne? Deswegen Basshall und es ist halt überwiegend in den Clubs über 808s und es ist sehr tiefer Bass und das war so, das würde ich sagen, ist so typisch. Und das ist im Grunde halt, wie ich eben gesagt habe, der Anfang von Wine & Cutch. Das ist so ein bisschen die Prägung davon, würde ich sagen.
Ah ja, die Bassline ist auch mega. Die Winding Cut, boom, 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 boom. Die ist so geil. Feier ich nach wie vor.
Aber was ich erlebe und ich habe auch, ich glaube, ich lava jeden zu bei der Veranstaltung. Ich bin wirklich ein Fan davon, die Sachen auch zu mixen. Also auch am Abend. Ich habe wirklich, der Abend hat mir gut gefallen, auch in Stuttgart. Es hat gut funktioniert.
Den Menschen auch.
Bitte?
Den Menschen auch, don't worry.
Ja, da habt ihr was vor.
Ja, wir können das gerne wiederholen, Bruder, definitiv.
Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Was ich halt feier an den Dancehall-Sachen, auch die Dancehall-Veranstaltung, es ist sehr musikalisch. Also es geht wirklich um die Musik, es ist viel Kultur dabei. Das ist in der Entwicklung bei den Diskotheken ein bisschen verloren gegangen. Angefangen damals haben wir mit Veranstaltung 2.4 und wir waren Underground zu dem Zeitpunkt. Auch unser Sound, der jetzt kommerzieller ist in den Clubs, war damals Underground und hat auch nicht überall stattgefunden. Und da sind die Leute auch nur überwiegend für die Musik gekommen. Es hat sich alles ein bisschen darin entwickelt, dass es mehr ums, ich würde nicht sagen mehr, aber größtenteils ums Saufen geht in den Clubs und die Musik dann ein bisschen nebensächlich geworden ist. Aber ich sehe die Entwicklung eigentlich wieder in eine andere Richtung. Also
spannend.
Ich glaube, dass so ein bisschen dieses Saufen und VIP und das wird es immer weiterhin geben, aber dass es so ein bisschen weggeht davon. Das ist nur noch ums Saufen. Die Leute kommen wirklich auch wieder für Musik und deswegen gefällt mir auch gefallen die Shutter-Sachen sehr gut. Ich sehe das überhaupt null kritisch, dass die, wenn die Musik gut ist, die Leute das feiern, dass man einfach da ein bisschen offener ist. Und
das ist auch ein schöner Ausblick, ein schöner Abschluss, eine schöne Perspektive. Lass mich aber noch persönlich zum Abschluss fragen. In all den Jahren, wo du jetzt Kontakt hast zu Artists, zu Bookern, zu Clubs, Late-Night-Stories, dies, das, was war dein persönliches Highlight? Was ist die verrückteste Geschichte ever aus all der Zeit? Fällt dir da spontan was ein?
Ich da müsste ich kurz mal überlegen. Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich da alles alles sagen darf. Können wir schneiden?
Nein.
Verrückte. Ich muss echt überlegen. Jetzt, ich habe jetzt nicht direkt auf Anhieb irgendwas. Nichts, was vielleicht, vielleicht zu peinlich wäre oder.
All gut.
Ich überlege mir was, ich schneide das vielleicht noch rein.
Gut. Wir schicken es dann nach über Instagram.
Ich müsste jetzt überlegen, wirklich überlegen. Ich habe viel überlegt, ja. Was ich habe wirklich tausend Sachen, die man sagen könnte. Ich glaube, vielleicht könnte man gucken, ein paar Künstler mit reinzubringen. Ist vielleicht interessanter, dass sie so ein bisschen das noch von ihrer Sicht ein bisschen erzählen. Ich habe das alles.
Das ist doch eine sehr gute Idee.
Das kriegt man auch mit Sicherheit hin. Ich würde auch gerne auch mal, wir könnten auch Leftzeit mal reinholen. Der hat da bestimmt auch Bock drauf. Und wenn ihr mal Bock drauf habt, das hat schon eine Story. Ich glaube, die Entwicklung ist einfach in manchen Ländern einfach ein bisschen anders gewesen, aber ich glaube, dass das nicht zu weit auseinander geht zu dem, was wir hier machen. Das ist auch was in Holland ist. Seid ihr mal in Holland gewesen auf den Dancehall Festivals?
Nee, tatsächlich nicht.
Müsst das unbedingt mal ja. Nee. Reggae Lake zum Beispiel? DJ Jack macht Reggae Lake, macht eine Stage.
Wie gesagt, wir sehen die Lineup Flyers und sind hin und weg. Von dem her, never say never.
Du hast vollkommen recht, da muss man unbedingt mal reingehen. Also,
ja. Das hey, Mo, war super interessanter Talk. Okay. Liebe Podcasts da draußen, wir haben gerade in der Episode 21 gesprochen mit Mo Ali, seines Zeichens Booker von unter anderem Charlie Black und Leftside und ein sehr umtriebiger Hund im Game. Von dem her, er weiß, wovon er spricht, hat super viel Erfahrung und hat uns einen super interessanten Talk hier hinterlassen. Checkt ihn aus auf Instagram, Mo Ali, und checkt vor allem sein neues Projekt aus Shutter Your Mouth, mit dem er auch aktuell Clubs in Deutschland bespielt. Von dem her, give him a like, give him a follow.
Wo ist die nächste Party? Wo ist die nächste Party?
Fürs dabei sein.
Die nächste Party, wir machen jetzt erst die Konzerte von Charlie Black im März. Wir machen jetzt erst in die Winterzeit ein bisschen weniger in die Clubs mit Künstlern. Und dann werden wir ab März die Tour machen und dann weiterschauen.
Alright. Super nice. Und das wär's auch von uns. Was ist das nächste Ding von uns? Natürlich Podcast Episode 22. Selbstverständlich, wie immer zuverlässig, im letzten Montag des Monats droppt's. Im Monat November, dann ist das Jahr auch schon wieder fast vorbei. Ja,
geht's so schnell.
Und ja, übel. Oh, ja. Wir sagen Big Ups each and everybody for listening Podcast Episode 21. Das war Hanna, das war der Sound on Me, Myself and I, Fabulous. Heute mit dem Special Guest Mo Ali. Big up each and everybody for tuning in. Das war's. Wir sind draußen.
Dankeschön.
Genießen Herbst.
Ciao, ciao.
Der Dancehall Podcast. Präsentiert vom Rhythm Malazzi. Deine Quelle für Music, News, Knowledge und drumherum im Dancehall Podcast. Der Dancehall Podcast.